Gudi, ihr Bob und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bombay-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht reingehen, gell? Der Siggi. Cowboy, 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 Cowboy,
Cowboy, Cowboy, Cowboy, Cowboy, Cowboy. Abonniert den Kanal auf.
Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Gar nicht müde.
Nein?
Ja, das liegt daran, wo wir heute sind, weil wir sind heute gar nicht in Siggis Bar.
Ja.
Und ich muss mich jetzt ans neue Umfeld erstmal gewöhnen.
Ja. Da muss man sich lang dran gewöhnen, finde ich. Ich bin ja immer noch ein bisschen
Wo sind wir denn?
Überfordert. Kommen wir stellen erstmal den Gast vor, ja, und dann sagen wir, wo wir sind. Und zwar ist heute zu Gast Stefan Dabruck.
Genau, hi. Freut mich.
Wir müssen es so ein bisschen zusammenfassen. Also wir sind tatsächlich heute das erste Mal auswärts, nicht in Siggis Bar, sondern wir haben ja vorhin gesagt, in Stefans Bar. Eigentlich sind wir in dein, wir sitzen gerade in deinem Büro und nehmen das hier auf, aber eigentlich sind wir in deinem Studio-Komplex, sagt man das?
Ah ja, Studio-Komplex hört sich jetzt ein bisschen mehr an, als es soll, aber wir haben halt Studios oben drüber und wir sitzen gerade bei mir im Büro. Ja.
Genau. Aber wir sind auch ein bisschen mehr Büros noch.
Ja, um uns rum. Es sind ja auch mehr Leute.
Ja. Und oben, ich muss sagen, deswegen sind wir auch, glaube ich, so ein bisschen überwältigt gerade. Wir sind wir haben eine kleine Führung bekommen von dir durch die verschiedenen Studioräume zum Beispiel. Und ich, der auch so ein bisschen Musik macht und auch Musik gemacht hat, ich habe auch schon einiges gesehen, aber ich war schon sehr, sehr beeindruckt gerade.
Gut, das war auch ein bisschen Sinn der Übung.
Ja,
also,
okay.
Aber ich mache das ja auch schon ein paar Jahre länger, also fast 25 Jahre. Und bin viel im Ausland, da kommen wir gleich natürlich auch zu, bestimmt. Und ich wollte einfach mal was machen hier in meiner Heimat, irgendwie, wo die Leute auch echt beeindruckt sind. Ja, also normalerweise bin ich über den ganzen Erdball geflogen. Ich bin 2018, 2019, glaube ich mal, 1,5 Millionen Meilen mit der Lufthansa geflogen. Da gab es noch 10 andere. Und mein Ziel war halt auch mal, dass Leute nach Frankfurt kommen, ja, auf internationaler Ebene. Und deswegen ist es natürlich, was wir da gebaut haben, schon extra natürlich auch ein bisschen auf Eindruck gebaut. Weil? Also ich nenne das immer meine Produzenten-Mausefalle. Ja, wenn die Leute reinkommen irgendwie. Also wie gesagt, also ich manage viele Artists. Aber was ich hauptsächlich mache, sind eigentlich Studioleute managen. Mhm. Ja, also die, ich sag mal so, ich darf das sagen, weil ich bin selber einer, die Studio-Nerds. Ja? Mhm. Ich sag mal so, Jungs mit Crocs, keine Freundin und sitzen im Dunkeln. Das sage ich jetzt extra, weil wenn die hören mich, dann ärgern sie sich. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine irgendwie. Ja, wenn Leute ganz lange im Studio sind, irgendwie, dann ist halt auch ein Vibe wichtig, ja? Das ist halt
definitiv, ja.
Und halt auch was Technik angeht und sowas. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, das ist wirklich so, und ich meine das auch überhaupt nicht abfällig. Aber kennt ihr das, wenn euer Hund das erste Mal irgendwo in ein Zimmer kommt, was er nicht kennt, und rennt immer ganz aufgeregt erstmal rum und guckt überall? Mhm. Das ist ungefähr so, als wenn erstmal ein Student aus dem Ausland erstmal bei mir ins Studio kommt. Der guckt erstmal irgendwie, da werden erstmal Knöpfe gedreht und erstmal ganz Schnappatmung und so weiter, und deswegen haben wir es auch ein bisschen gemacht.
Aber es ist natürlich, also ich meine, das, was ich gesehen habe und was ich beurteilen kann, ist es jetzt nicht nur gebaut, um Eindruck zu schinden, sondern es ist natürlich auch wirklich High Class.
Es geht natürlich auch darum, natürlich geht es hauptsächlich darum, was kommt aus den Studios raus.
Ja.
Das wird natürlich. Aber was ich damit sagen will, irgendwie, ich versuche natürlich Leute aus dem Ausland hier hinzulocken. Ja, also wir sind zwar eine große Musiknation, ja, wir sind einer der drei großen Musikländer der Welt mit den USA und England und Frankreich, einer der vier. Ja, aber wir haben halt einen Export, der ist eigentlich gar nicht existent. Ja, wir haben ungefähr 10% von Schweden, was ein Land ist, was ungefähr 10-mal so klein ist wie wir, also vom Musikmarkt. Und was ich einfach erreichen wollte, ist, dass Schweden, Engländer, Leute aus den USA und so weiter zu uns nach Frankfurt kommen. Normalerweise sind wir immer die ganze Zeit irgendwo hingeflogen und so weiter. Und deswegen haben wir das gemacht. Und deswegen ist Eindruckschinden auch ein bisschen ein schlechtes Wort. Ich will einfach, dass sie reinkommen und sagen, wow, what the fuck, hier passiert's. Ja? Genau. Und das hat so ein bisschen damit auch zu tun. Ja? Und Eindruckschinden, da geht's nicht um Egos oder so weiter, sondern es geht einfach, die geilsten Leute aus der ganzen Welt hier zu uns nach Frankfurt zu holen, damit wir Songs schreiben können. Das ist der Grund.
Ja. Nee, also mit Eindruckschinden meinte ich auch jetzt eher so, du kannst ja theoretisch auch, wenn wir jetzt mal einen Raum nehmen, oder zwei, drei Räume nehmen, kannst du das natürlich optisch so schön aufhübschen, dass jemand sagt, wow, sieht amtlich aus und oder eindrucksvoll aus, aber am Ende, was, ich sag jetzt mal, wie du gesagt hast, rauskommt als Endprodukt, ist halt, kann auch scheiße sein.
Ja, weil das geil kann natürlich immer scheiße sein, genau. Aber ich meine, es geht auch nicht darum, ob es da schön aussieht, und der Vibe ist natürlich geil, weil wir natürlich hier im Herzen von Europa mitten in der Skyline sind, ja, das ist natürlich auch noch was anderes, ob du irgendwo im Vorort irgendwo sitzt, irgendwo in Berlin, ja, oder whatever, ja, oder ob du mitten hier in der Stadt bist und so weiter und hast halt auch alle möglichen Restaurants drumherum, du hast gute Hotels, du bist 10 Minuten vom Flughafen weg und. Aber am Ende des Tages geht's nur darum, also wir wollen ja nicht durch Schönheit beeindrucken, sondern wir beeindrucken durch Technik. Das habe ich ja gerade mal oben erzählt. Ja. Wir haben hier eine Technik in den Wänden, die gibt's in Europa fast einmalig. Das sind mit Sand gefüllte Wände. Das hat mathematische Gründe, ja, ob man das jetzt braucht oder nicht. Am Ende des Tages kommt es natürlich immer darauf an, irgendwie kann derjenige was da in die Tasten haut oder am Regler sitzt oder nicht, ja, oder kann jemand einen Song schreiben oder nicht. Aber wir haben ja alles gemacht, irgendwie, was die Technik hergibt. Ja? Und das ist halt dreifaches Soundsystem in Studio A, elektronische Bassfeile, das ist jetzt ganz viel Nerdgeblabber und so weiter.
Aber es ist halt komplett durchdacht, aber.
Komplett einfach rausgehauen, was ging. Ja, ich wollte einfach ein Studio bauen, was es in der Form noch nicht gibt. Ja, und das ist uns, glaube ich, auch gut gelungen. Also gerade vom Technischen. Und wir haben auch erreicht, dass sehr, sehr viele Leute hier zu uns nach Frankfurt kommen. Wir hatten letztes Jahr, vom Mai haben wir erst aufgemacht, letztes Jahr. Also knapp anderthalb Jahre alt. Und nach zweijähriger Bauzeit in Corona war auch eine Herausforderung. Und hatten letztes Jahr schon 380 Sessions. Ja? Und wir haben aus der ganzen Welt Leute da, die jetzt vom Songwriting kommen. Also teilweise kriege ich das, weil ich natürlich auch Mitarbeiter habe, gar nicht mit, wenn da alles kommt und so weiter. Ey, was macht ihr denn hier und so weiter und so fort. Große Leute, junge Leute. Und das habe ich mir so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben. Ja? Also auch junge Leute fördern, Sachen ausprobieren und so weiter.
Okay, das heißt aber im Prinzip, um es mal, wir haben es jetzt so ein bisschen fast vergessen, aber normalerweise versuche ich oder wir immer so ein bisschen eine kleine Beschreibung zu machen von unseren Gästen.
Das ich ist hoffe nicht körperlich.
Aber nein. Nee, so woher wir die Gäste, die bei uns in Sigis Bar sind, kennen. Auch damit war ich gerade so ein bisschen insgesamt überfordert, mir da Gedanken zu machen. Aber du bist im Prinzip, wir machen es jetzt mal ganz einfach, du bist der Chef hier.
Ja.
Aber du hast Mitarbeiter im Sinne von, also klar, man kann sich einmal einmieten in die Studios.
Nee, das kann man nicht. Man kann sich nicht einmieten. Nein, es ist nur für eigene Leute. Es sind immer nur Leute von uns dabei.
Okay.
Ja, also Vermietung machen wir überhaupt nicht. Okay. Also ich kann es mal im Endeffekt sagen, also wenn ich mich selbst vorstellen.
Ich glaube, es ist heute besser. Ja. Ist einfach, ja.
Also ich mache seit 25 Jahren, bin ich in der Musikbranche, habe da klassisch angefangen als Platteneinpacker, war sehr, sehr lange Zeit DJ und bin mittlerweile, habe verschiedene Labels gehabt. Und bin mittlerweile Musikmanager, kann man als Überbegriff sagen. Ich habe erfolgreiche Acts wie Robin Schulz, Alle Farben, Felix Jehn, das sind auch die drei großen Radio-Acts in Deutschland, Hugel, Bella Ciao und so weiter. Habe aber auch schon undergroundigere Sachen gemacht und so weiter und so fort. Bewegen uns aber hauptsächlich in der elektronischen Musik. Überbegriff, ja, sind natürlich mittlerweile sehr poppig geworden. Das ist auch mein Anspruch, was ich haben will. Bin mittlerweile, hatte ich auch schon ein paar Hits, ja, in den letzten 25 Jahren. Paar Mal auch Glück gehabt. Und habe aber mir irgendwann so auf die Fahne geschrieben, da können wir gleich nochmal im Detail drauf kommen und so, aber dass wir eigentlich nicht nur die Stars auf der Bühne brauchen, sondern dass die Studio-Nerds, wie gesagt, positiv behaftet, eigentlich die wichtigsten Leute sind, Songwriter und so weiter und so fort. Und da habe ich halt eine sehr lange Story hinter mir. In 25 Jahren, also ich habe klassisch angefangen mit Plattenpacken, war DJ-Promoter und dann irgendwann bin ich halt A&R geworden. Einer meiner ersten Signings war zusammen mit meinem Partner Frank Klein, mit dem ich das seit fast 25 Jahren zusammen mache. Wir waren auch ein DJ-Team früher, Punjabi MC, kennt ihr das noch? Munir Tubachke, ja, das war unser erstes Signing, das war unser erster Hit. Anfang 2000 und dann gab es ganz viele andere Sachen wie Boogie Pimps, Somebody to Love, Swedish House Mafia habe ich entdeckt vor über 20 Jahren. Ja, Avicii war ganz am Anfang bei uns. Milo Drops the Pressure. Ich könnte jetzt noch 25 andere Namen sagen. Wir haben dann irgendwann ein eigenes Label gemacht, hatten da auch ganz viele Hits. Und seit 7 Jahren machen wir jetzt mittlerweile, haben wir uns abgekapselt von unserem alten Partner, mit dem wir das letzte Label gemacht haben und machen SDM, Stefan Dabuck Management. 5 Jahre offiziell, 7 Jahre inoffiziell. Und wie gesagt, habe von Day One Robin Schulz gehabt. Irgendwann kam andere Artist dazu. Und ja, glaube ich, haben auch ein bisschen Musikgeschichte geschrieben. Deutsche Musikgeschichte geschrieben. Mehrfach. Und machen einfach weiter. Also ich mache mir auch nicht so viel Gedanken und verwelge auch nicht in alten, oh, guck mal, was du alles schon gemacht hast. Aber manchmal bin ich selber erstaunt, ja. Also meine Freundin hat gerade so ein Coffee-Table-Book gemacht über 5 Jahre von SDM und so weiter. Und wenn ich dann so alte Fotos sehe und so, kommt schon ab und zu, ach stimmt, hast du ja auch gemacht, ja. Und alte Fotos jetzt auch gerade gesehen, dass wir vor 20 Jahren schon in der Webster Hall New York aufgelegt haben und international. Das war immer so, was mich auch gereizt hat, das Internationale, ja, irgendwie rumfliegen. Und wie gesagt, das mache ich seit über 20 Jahren. Ich habe 15 Australien-Touren gespielt als DJ. Ich habe also auf jedem Erdball gespielt, in allen Ländern. Zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht so war wie heute. Also heute ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass du irgendwie so total unterwegs bist. Aber wir waren das auch schon vor fast 20 Jahren. Nie auf dem Level irgendwie, wie das jetzt hier irgendwelche ganz großen Namen hatten und sowas. Aber deswegen kennen wir natürlich auf der ganzen Welt auch Leute. Viele der Leute, mit denen wir so aufgewachsen sind, aufgewachsen in Anführungsstrichen, sind dann irgendwann auch Universal-Chef geworden in Australien, oder der eine ist der Manager von Empire of the Sun geworden, der andere ist das, der andere hat dann Avicii gemanagt, der andere ist mit Swedish House Mafia mitgegangen und so weiter und so fort. Und da sind wir schon sehr, sehr gut vernetzt. Ja, deswegen, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr auch einen großen Schicksalsschlag gehabt, in Anführungsstrichen, also ich habe es nicht so empfunden, aber irgendwie, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und meinte so, ah Mann, ganz ehrlich, irgendwie, ey, selbst wenn es jetzt vorbei wäre, hast du dann ganz schön schon was erlebt, oder? Dachte ich mir so irgendwie, ja. Nicht, dass das in Ordnung wäre, aber...
Aber da kommt mir gleich direkt eine Frage, weil ich bin hier reingekommen und war schon überfordert. Wie ist denn das, wenn man so... Nee, ganz ehrlich, das sind jetzt in Anführungszeichen nur Räume, wo viele Sachen drin sind. Ich habe es eben zu dir gesagt, hier ist ja, du gehst in jeden Raum rein und du hast irgendwas, wo du gucken kannst. Und das sind ja wirklich Superlative hier. Wie ist es, das habe ich mich schon öfter auch gefragt, kann man das alles so realisieren? Auch gerade wenn man so viel unterwegs ist, kommt es, hat man dann auch die Zeit, das so ein bisschen sacken zu lassen? Oder ist es so die ganze Zeit, geht es immer weiter? Und
naja, also ich bin schon stolz darauf, was wir machen und so weiter, ja, irgendwie. Aber ich meine, allein der Fakt, also ich meine, wir kannten es jetzt noch nicht, ja, irgendwie. Und ich glaube auch nicht, dass ihr mich vom Namen her groß vorher kannte, mal vielleicht gehört um die Ecke irgendwo oder sowas, ja. Aber wir gehen jetzt auch nicht da megamäßig mit hausieren, ne? Also mir ist es eigentlich wichtiger, dass mich die Musikbranche kennt. Ich sag mal meinesgleichen, hört sich immer auch arrogant an, so meine ich es aber nicht, ja. Aber ich habe noch dieselben Freunde wie früher und so weiter irgendwie. Und natürlich ist es schon geil, was wir alles erreicht haben. Aber für mich ist es auch niemals gut. Ne? Das ist halt, ich weiß noch, wo ich die erste goldene Schallplatte haben wollte irgendwie. Dann hatte ich die irgendwann, dann musste die erste Platin her. Und dann, ey, damit brauchen wir jetzt 10 davon. Dann müssen wir das haben und so weiter. Und mittlerweile habe ich 700, ja? Gold und Platin und Diamantschallplatten. Ja, und das ist halt, jetzt bin ich 1000. Aber geht's gar nicht darum, um die goldenen Platten, sondern es geht eigentlich darum, weil es halt einfach eine geile Geschichte ist, eine geile Reise. Ich habe da letztens hier mit meinem Partner, dem Frank, drüber gesprochen und meinte dann so irgendwie, wie gesagt, ich bin dieses Jahr sehr schwer krank geworden und meinte irgendwie so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie so, das Geilste ist doch so die Reise, was wir hatten, sowas. Und wir haben auch schon geile Deals gemacht und ich habe auch schon gut Geld verdient und habe eigentlich alles und so weiter. Ich bin privat glücklich und so weiter. Aber das Geilste ist ja gar nicht, wenn die goldene Schallplatte kommt oder die Platinplatte oder so weiter. Das Geilste ist ja auch nicht der Scheck. Ja, weil irgendwann, wenn du so eine große Firma hast wie ich und so weiter, da geht ja links, rechts und sowas, dann irgendwann weiß ich gar nicht mehr, was du auf dem Konto hast. Ja, manchmal ist es geil, manchmal ist es nicht so geil wie Corona. Ja, das ist halt... Aber das Geilste ist ja die Reise, wenn du Musik herstellst. Oder? Wenn du irgendwie das erste Mal einen neuen Track hörst irgendwie oder jemand bietet uns ein Vocal an, Entschuldigung, eine Hookline und sagst so, hey, das ist geil, das könnte passen und so weiter. Und dann machst du die erste Version. Und das ist der geilste Moment, deswegen mache ich das. Ich mache das nicht wegen Kohle, ich mache das nicht wegen, habe ich noch nie gemacht, ja, und ich mache das auch nicht wegen Ruhm oder was auch immer und sowas. Vielleicht doch ein bisschen. Oder? Also irgendwo findet man das ja doch geil. Ich habe schon den Anspruch, ich bin sehr competitive, ja, irgendwie schon immer im Wettbewerb mit anderen Leuten und so weiter. Das mag ich schon. Ja, also das ist ja wie beim Fußball. Ist geil, wenn man gewinnt, aber viel geiler ist noch, wenn Lautern absteigt. Oder? Also so die Mischung. Ja, das bin ich schon, aber ich mache mir da wenig Gedanken drüber und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man auch ein gutes Umfeld hat, Ja? Also mich beleidigt das auch, weil ich habe jetzt gerade, wir hatten gerade, können wir nachher mal drüber reden, wir hatten gerade so eine total absurde Aktion mit so einem anderen Artist irgendwie und so, und der hat da ein bisschen so einen Shitstorm aufgerufen, das kann ich gleich nochmal in Ruhe erzählen, und da kommen irgendwie Leute an, irgendwie, du kannst mich nicht schlimmer beleidigen, als wenn jemand sagt, ey, wir geldgierigen Schweine, Kommerz, bla 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 und so weiter, das ist totaler Schwachsinn, ja, weil wir sitzen hier genauso, wir haben gerade drüber gesprochen, über Hochzeits-DJs und so weiter, ja. Ey, für mich ist ein Hochzeits-DJ genauso viel, als irgendwie der Techno-DJ, ja. Ja, und manchmal ist es auch so, dass irgendwie manche Leute, die die größte Fresse haben, ja, irgendwie, die können noch nicht mal selber einen Computer im Studio anmachen und so weiter, erzählen einen von Underground, ja. Und in meinen 25 Jahren kann ich sagen, es gibt kein Underground. Ja, gibt's ganz, ganz wenige Leute, die das wirklich machen. Underground ist nur U-Bahn in London und mehr nicht. Ja, und das ist halt, für mich ist das gleich. Und wenn jemand Schlager machen will, soll er Schlager machen. Wenn jemand Rap machen soll, soll er Rap machen. Und wenn jemand Techno machen will, soll er Techno machen. Und wenn wir das machen, was wir hier machen, wie man es auch immer nennen möchte, ich sehe es immer als elektronische Musik noch, ja, dann soll er das machen. Ne?
Definitiv. Also ja. Ich finde aber auch, was mir gerade so ein bisschen hängen geblieben ist, ist dieses, dass man da raushört, dass du immer noch diese, wie sagt man denn, die Liebe zu dem, was du tust.
Ja, Leidenschaft.
Leidenschaft also hast, ne, und nicht sagst, klar, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gehört in meiner Vergangenheit, so dieses, dass man sich quasi rechtfertigen muss, so diese Diskussion von wegen, ja, du machst das ja nur fürs Geld oder
naja, ey, mittlerweile ist mir das total scheißegal, weil es gibt auch manche Leute, die können mich gar nicht beleidigen, ja, aber das Ding ist halt irgendwie also ich widerspreche mir ja gerade eigentlich, also es ärgert mich schon, weil, aber irgendwie eigentlich könnte es mir egal sein, weil. Das nee, ist aber das Gelaber, das ist immer das Gelaber der Erfolgslosen und so weiter, ja. Wenn man dann anfängt irgendwie, ich gehe jetzt nach Berlin und hole mir eine Jute-Tasche und bin schwarz angeklungen und dann bin ich total cool und so weiter. Aber eigentlich kann ich überhaupt nichts. Ja, irgendwie, dann sollen die einfach machen, weißt du, ich meine? Das ist natürlich scheißegal. Ja, und in meiner Branche meckert ja keiner, sagt irgendwie, ey, du machst das nur wegen dem Geld, weil das machen ja alle. Wir sind halt eine kommerzielle, wir sind halt die Musikbranche. Und da ja, geht's
aber ist
halt
doch auch am Ende nicht schlimm.
Mehr. Also nee, natürlich nicht.
Sorry, ganz kurz, das war auch so ein Gedanke, den ich oft hatte. Ja. Man muss ja auch von irgendwas leben, beziehungsweise irgendwie muss man ja seine Miete bezahlen und sein Essen kaufen und sonst was machen.
Ja, du gehst ja auch nicht zum Sparkassentypen und sagst, das machst du doch bestimmt nur, weil du Geld verdienst. Ja, genau. Klar, natürlich.
Ja, klar,
machst du. Oder zu dem, der Getränke ausliefert und zu dem, der die Pommes im Stadion verkauft. Das machst du bestimmt nur, weil du hier Kohle mit verdienst. Ja, klar.
Genau.
Weißt du, so, also wo ist der Unterschied? Weißt du, deswegen?
Danke.
Aber wir machen es halt nicht, weil die Erstehungsgeschichte nicht so war.
Ja.
Klar, wollen wir davon leben. Ja, aber ab einem gewissen Punkt ist es dann halt auch relativ egal, weißt du, ich meine?
Ja.
Aber also ich bin keiner irgendwie, der jetzt irgendwie sagt, wenn er seine Firma irgendwann verkaufen möchte oder was auch immer, da gibt es nochmal die Prozent mehr oder was auch immer. Ich bin sogar ein schlechter Geschäftsmann. Deswegen habe ich den Frank Klein bei mir an der Seite, der guckt mir, der macht alles mit Rechnungen und sowas, habe ich gar keine Ahnung von. Ja?
Ja? Also das, was dich eigentlich getroffen hat, ist dass der künstlerische Teil nicht ernster genommen wird.
Von, nee, diesem, von dieser mich, Kritik was, meine ich. Was mich vor allem trifft, dass da jeder im Internet, vor allem ist das ja, dass jeder Pisser im Internet dir irgendwas schreiben kann und so weiter. Ja,
da haben wir das Thema.
Ja,
das
ist
schon
ja,
so oft.
Das ist ja immer so irgendwie. Ja. Und das sind halt irgendwelche traurigen Nerds, die da sitzen und so weiter. Weißt du, was ich meine? Und dann schreiben die irgendeinem Typen. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht alle die Kleinsten und so weiter.
Ja.
Klar kann es immer sein, dass einer nochmal größer ist. Aber im Normalfall kommt auch keiner zu mir an. Ich bin 2 Meter, ja, und sagt so irgendwie, du bist total scheiße und so weiter. Das passt mir relativ wenig. Und ganz ehrlich, wenn es so wäre, könntest du ja sagen, ey, cool. Aber diese traurigen Sachen da im Internet, aber ganz ehrlich, das hört sich jetzt auch alles so verbittert an, weil ich bin eigentlich gar nicht verbittert und das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil irgendwie.
Ja, aber ich verstehe es. Wir hatten das Thema auch schon öfters. Also es ist gerade so diese, dass viele Leute plötzlich eine Plattform bekommen, um halt ihre Meinung zu äußern. Und wie du gerade gesagt hast, eigentlich die wenigsten zu dir kommen würden und dir ins Gesicht sagen. Ey,
und vor allem die meisten Sachen, ja, wie gesagt, also wir hatten gerade einen Fall, ja, da haben wir klar gehabt, mit einem anderen DJ, ja, aus Berlin, ja. Ich mach's mal kurz, will das auch gar nicht bloß anreizen. Der hat alle verarscht, ja, alle komplett und so weiter, mit allem drum und dran. Hat sich Sachen angeeignet, die mich gehörten. Hat alle verarscht, also unser Label, uns und so weiter und so fort. Das ist jetzt die Kurzform. Ja, hat es für mehrere 100.000 Euro den Track verkauft, der ihm nicht gehört und so weiter. Hat hinterher die Rechte geklärt und so weiter, ja. Und da habe ich mir den kleinen Scherz erlaubt und gesagt sowas, ey, was wir jetzt machen? Wir covern den jetzt einfach seine Version. Ja, wir haben praktisch den Dieb, der gestern im übertriebenen Sinne bei dir im Haus die Videorekorder geklaut hat, auch wieder die Videorekorder geklaut. Was macht der? Schreibt im Internet, hat auch so ein größeres Rap-Management hinter sich, ja, und schreibt dann irgendwie, Artist XY hat uns hier total beklaut und so weiter, irgendwie, ey, alle freuen sich, irgendwie, die Großen werden mal angegriffen, ja, und da ging ein Shitstorm los, aber ey, 99% der Leute, die mir geschrieben haben, hatten immer 0 Follower bei Instagram, 3 Beiträge und haben keine Beiträge, keine Follower und folgen 5 Leuten. Weißt du, ich meine, ja. Blödsinn, weißt du, ich meine, das ja. ist halt, da ging ein riesen Shitstorm los, ey, mit Bots haben die gebaut und so weiter und so fort. Am Ende des Tages interessiert es mich auch nicht, aber das ist halt so unsere Gesellschaft, weißt du? Jeder kann was sagen, jeder ja. kann große Fresse haben und ich habe das Gefühl, ich meine, wir sind ja fast ein Jahrgang, ich habe das Gefühl gehabt, früher gab es das in der Form nicht, ne?
Nee.
Ja, oder auch dieses total übertrieben, du musst aufpassen, was du sagst und links und rechts und so weiter, alle Sachen werden irgendwie, ja, deswegen traut sich kein Fußballer mal irgendwie mal ein Statement abzugeben, irgendwie was links und rechts geht und so weiter, weil alle nur noch zerpflückt werden überall.
Ne? Ja, wir hatten es ja auch jetzt hier mit unserem letzten Gast, ich muss kurz überlegen, wenn deine Folge rauskommt, doch kurz davor müsste, doch, davor war dann Olli, glaube ich, dran. Wenn wir die Reihenfolge jetzt hier einhalten. Und der hat auch gesagt, der macht Fotos und hat, als die Eintracht am Römer ankam, nach ihrem glorreichen Sieg, hat er Fotos gemacht. Und da war es auch so, da gab es irgendwie auch Probleme, hat er erzählt, weil dann irgendwie Bengalos da im Spiel waren und das ist nicht in Ordnung und das darf dann nicht auf dem Foto drauf sein. Dann hatten irgendwie auch anscheinend auch Spieler Bengalos in der Hand wurde da auch irgendwie angeraten, diese Fotos nicht zu benutzen, nicht zu veröffentlichen und so weiter und so fort. Und das war halt auch so ein bisschen, wo man halt auch irgendwie auch denkt, so, ey,
naja,
das ist doch das, was da passiert. Ich fotografiere das, was pisst die mir jetzt einen Kahn, weil ich diese Fotos mache oder die veröffentliche. Naja.
So. Lass uns über was Lustiges reden.
Ja,
wir können die Welt eh nicht ändern, nee, und so weiter.
Nochmal ganz kurz,
mein Papa hat mal gesagt früher, du kannst dem Depp halt nicht erklären, dass er ein Depp ist und so weiter. Ja, und so ist es halt, weißt du? Und,
ja, wenn es euch nicht gefällt, dann guckt euch was anderes an. Das ist das, was ich meine.
Was Lustiges, Tobi, hast du eine lustige Idee gerade? Das möchte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen. Wir sind hier reingekommen, wir haben eine kleine Studioführung bekommen, oder es waren mehrere Studios, die wir gezeigt bekommen haben, und sind jetzt hier quasi im Büro. Und der ganze Gang zu diesem Büro war auch für mich, weil ich auch so ein bisschen Fan von, ich sag's einfach mal, Nostalgie auch bin, war so für mich, irgendwo auf dem Weg hängt ein BMX-Rad an der Wand, dann siehst du hier irgendwelche Spielzeugfiguren von früher, ne, so He-Man. Ich habe auf der Toilette kurz den DeLorean entdeckt, in Playmobil-Form und lauter so Sachen. Und ich finde, das war das, was ich meinte mit dem, man ist so ein bisschen reizüberflutet im Sinne von, man entdeckt so viele Sachen, die man selber hatte, haben wollte.
Gefeiert hat.
Oder gefeiert hat, genau.
Ja, so ist es bei mir auch. Ja, also hauptsächlich haben wollte und gefeiert hat.
Ja.
Ja, und das ist halt, auch mir macht das Spaß, ja. Also auch mit den Star Wars Figuren vorne und sowas. Ja. Ich habe irgendwann mal angefangen, ich wollte mir irgendwann mal so einen Darth Vader, ich habe gesagt, so irgendwann, ich glaube, da ging es da rum, also war auch relativ teuer, weil er ist ein Originalkostüm ist, ja.
Ja.
Und habe irgendwann mal gedacht, so, ey, wenn du das und das machst, dann holst du den Darth Vader. Da habe ich durch Zufall so einen Typen kennengelernt, der 20 Jahre da für George Lucas gearbeitet hat und der hat das dann besorgt und gemacht und so weiter. Und ja, dann angefangen und dann, ah, guck mal, ich habe das auch noch, ich habe noch ein Boba Fett, oh geil, dann machen wir das auch noch und so weiter. Und meine Freundin zu Hause, wenn ich nach Hause komme und so weiter, dann kriege ich schon einen Anfall. Oder? Also zu Hause sieht es nicht ganz so schlimm aus, ja, weil wir natürlich auch Kids haben und so weiter, ja, und meine Lieblingsgefährte da zusammenlege, aber man kennt diese japanischen Bären, diese Bear Bricks, die ich da auch überall habe, die da überall stehen und sowas, also die darf ich zum Beispiel nicht mehr nach Hause bringen. Und Schuhe darf ich auch nicht mehr mitbringen, weil deswegen stehen die einmal hier.
Okay. Ja? Warum nicht?
Ja, weil es zu viel wird halt.
Achso, normal haben die Frauen ja immer mehr Schuhe eigentlich, ne?
Ja, bei uns nicht.
Ja.
Weißt du noch, wie das angefangen hat? Also, ein paar Sachen hast du vielleicht noch von früher und so, aber gab es so einen Punkt, wo du sagst, okay, oder hat sich das einfach, ist es einfach
immer
so
wieder, konstant? Immer wieder, und damit ich was Geiles sehe und sowas. Ich mag das auch für meine Jungs, weil ich habe einen 6-Jährigen, 11-Jährigen, ich kaufe denen auch einfach geile Sneaker und sowas, ich mag das, weil die interessiert das überhaupt nicht, weil das ist halt, ja,
zieh die an!
Und,
aber die sehen nicht gut aus, doch, zieh sie an.
Das funktioniert nicht. Ja, aber, ja, auch so Spielzeugsachen und sowas, ich finde das geil, ich meine, ich komme aus einfachen Verhältnissen, also Mittelstand, mein Papa war Postbote und so weiter. Ich habe schon alles gehabt, was ich wollte. Aber es war jetzt nicht so, dass wir kaufen konnten, was wir wollten und so weiter. Und deswegen hat es irgendwann mal angefangen.
Ja.
Ja, dann ist irgendwann auch, weißt du, mit den Autos und so weiter, ich bin sehr autoaffin und so weiter, habe ich irgendwann mal angefangen. Ja, ich hatte als Kind immer so einen weißen Kuntouch als Poster, ja, an der Wand. Ich glaube, wie jeder zweite Junge, ja. Entweder hat es einen Ferrari mit Miami Weiß oder den weißen Kuntouch an der Wand, weil?
Ja, der war da, und der kam, glaube ich, von, also ich glaube, für mich war es wegen dem Film Auf dem Highway ist die Hölle los.
Genau. Auf dem Highway, das war ein roter.
Der war rot, stimmt, aber das war derselbe.
Und ich nehme schon mal vorweg. Ich habe einen bekommen, ja, also den 50 Jahre Kuntouch, ja, was auch ein Invest ist und so weiter, ja, irgendwie der steht nur in der Halle, ja, und das war mein absolutes Kindheitsding. Das war immer so, ich meine, mein Papa war Postbote, ja, da war ein Lamborghini Kuntouch so weit weg wie jetzt ein Raumschiff, also ja. Aber das war für mich schon emotionaler. Also witzigerweise habe ich den abgeholt dieses Jahr mit meinem Sohn am Tag vom Endspiel in Sevilla. Mhm. Und das ging nicht mehr anders, weil das ist, also wie gesagt, ein sehr seltenes Auto. Da war so eine Übergabe mit CFO, CEO von Lamborghini und sowas mit allem drum und dran. Und ich bin tatsächlich mit meinem Sohn morgens nach Bologna geflogen, weil wir konnten es nicht mehr ändern. Ja, haben das Auto abgeholt, wohlgemerkt im Eintracht-Trikot. Ja, wir waren die Ersten, die jemals in Lamborghini abgeholt haben, meine Übergabe, allen Anzügen, und wir haben Eintracht-Sachen an. Geil. Mit Chandler-Trikots, ja, beide, ja, und sind dann weiter nach Sevilla geflogen, haben auch den Europapokal gewonnen. Mehr geht nicht.
Das war ein Tag.
Also der beste Tag aller Zeiten. Mehr ist untoppbar, weil das ist halt irgendwie.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, das, was ich vorhin gemeint habe. Wie kann man das verarbeiten? Also wie nimmst du das wahr, dass du sagst, okay, ich bin halt in Bologna, hol meinen Lamborghini ab.
Ja, und das hört sich ja total so, ich meine, das ist halt mittlerweile...
Nee, weil alles so schnell geht,
weißt du, meistens. Das darf man nicht irgendwie, also ich meine, ich mache das schon ein paar Jahre, ich war auch erfolgreich, und mittlerweile sind das Wertanlagen für mich. Weil andere Leute kaufen sich ein Reihenhaus in Hanau oder ein Mehrfamilienhaus als Anlage, ich mache das mit Autos mittlerweile. Hm. Obwohl die sich ja auch alle, der Markt ist ja so bescheuert, die verdoppeln sich ja mittlerweile. Ja, also, ja. Und das ist einfach eine Anlage irgendwann für meine Jungs. Ne? Also irgendwann verkaufe ich den wieder und sowas. Ja, der bin ein paar Mal mit in die Stadt gefahren, aber da habe ich auch schon ein bisschen geschwitzt. Ne? Ey, ich mache mir da keine Gedanken, weil es immer weitergeht. Weißt du, also, es passiert immer wieder geile Sachen. Ich will das auch und so weiter. Und ich stehe jeden Morgen auf. Ja, ich stehe auch relativ früh auf. Ja, ich bin kein Langschläfer. Ich stehe immer so um 6 auf. Ja, spätestens. Ja, ich schlafe meistens so 5-6 Stunden. Jetzt durch meine Krankheit ein bisschen mehr geworden, und dann arbeite ich den ganzen Tag. Hole zwischendurch meine Kids ab und so weiter, mach was mit denen, gehe zum Fußballtraining, aber habe immer einen Knopf im Ohr. Mhm. Das ist auch so. Ich habe auch früher auf, ich war schon mal verheiratet, ja, und sowas. Auf jedem Bild hatte ich in den 20 Jahren, wo wir zusammen waren, einen Knopf im Ohr. Also, ja, irgendwie, ja, und das ist halt bei mir so. Und ich bin auch so ein bisschen getriebener, aber meiner Meinung nach ist das positiv getrieben. Ja, und deswegen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt. Ich habe dieses Jahr ist bei mir ein großer Tumor entdeckt worden an Mandeln. Es war ein heftiger Einschlag für mich und so weiter mit allem drum und dran. Aber ich bin da von vornherein positiv rangegangen, weil, also am Anfang guckst du natürlich mal einen Tag und denkst so, oh Scheiße und so weiter. Machst du schon Gedanken, wer verkauft die Uhren, wer verkauft die Autos für die Kinder später und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht so, ey, weißt du was? Mach einfach weiter. Ja, und so, also wie gesagt, das ist Krebs halt, ja, und dann habe ich gedacht so, ey, der kann mich mal am Arsch lecken, ich habe keine Zeit für Krebs, ja, und das ist so ein bisschen meine Einstellung, deswegen, okay. Ich meine, ihr sitzt ja auch heute, ich habe heute mit meiner Therapie mit Bestrahlung und Chemo angefangen, und wir sitzen trotzdem hier abends und unterhalten uns, weil ich da gar nicht drüber nachdenken will, ich habe keinen Bock, so, ich bin nicht so ein deeper Mensch, ja. Der sitzt so und so weiter, das denken ja auch alle Leute beim Musikmachen. Die Leute denken, wir sitzen da auf Ibiza und halten Händchen und dann kommen zwei Delfine vorbei und küssen sich und geil, jetzt schreiben wir das und das und so weiter. So ist es ja nicht. Wir gehen auch morgens zur Arbeit, ja, irgendwie. Wir machen uns natürlich viel Gedanken, aber man muss auch nicht immer alles zu tiefgründig sehen, weißt du? Man muss nicht alles immer hinterfragen und was auch immer und so weiter. Ich bin da sehr leicht mit um, mit allem. Ne? Und das glaube ich auch, weil du gerade noch zurückzukommen, wie geht man mit so einem Erfolg rum? Also wie gesagt, ich habe jetzt 23 Jahre Nummer 1 Hits gehabt in den letzten 8 Jahren.
Ja? Nochmal wie viel? 23?
23 und Nummer 20 Top 10s. Ja, irgendwie. Und scheiß drauf, weißt du? Geht weiter, weißt du?
Ja.
Trotzdem noch dieselben Freunde, ja, und mit allem irgendwie. Und ich muss auch nicht irgendwie. Und ich mache mir auch so wegen Autos, was gerade ist. Ich mache mir auch keine Gedanken drüber. Ich finde das für mich geil. Ja. Ich mache das nicht irgendwie, damit ihr bei der Goethestraße, klar muss man einfach, wenn der neu ist, muss man schon ein paar Assi-Runden da drehen, weil, aber weiß ich mein, aber am Ende des Tages, ich bin dann keiner, der wum, wum, wum und so weiter da rumfährt und so weiter.
Ja.
Ich mache das, weil das schön ist und weil es mir Spaß macht.
Ja.
Und ich muss sagen, mit den Autos zum Beispiel ist eine der wenigen Sachen, materielle Sachen und so weiter, wo ich mich 3 Wochen mal nicht fahre und ich setze mich rein und es macht einfach Spaß. Weil es einfach Design, Kunst und so weiter, da geht es ja nicht irgendwie um jetzt hast du ein teures Auto, oder? Sondern geht es einfach auch ein bisschen um Schönheit. Ich habe mich da sehr lange und so weiter, viel stundenlang drüber reden mit dem Chefdesigner von Lamborghini, habe ich kennengelernt, der Mitya Borkhardt, der auch hier in meinem Büro, wo ihr gerade oben guckt, hier diese Designstudio an die Wand gemacht hat.
Ja.
Darum geht's doch nicht, weißt du? Es geht nicht immer nur, oh, ich muss jetzt das machen und sowas. Du hast ja auch nicht, die meisten Fußballer haben ja auch nicht angefangen, weil sie wussten irgendwie, klar wollen die mal irgendwann bei der Eintracht spielen, aber die haben ja nicht angefangen, weil sie gesagt haben, ey, geil, dann kann ich irgendwann Porsche fahren. Das sind halt hübsche Nebeneffekte. Die wollten kicken. Ja, nicht alle.
Ja, bei manchen ist es vielleicht,
bei manchen
geht's gleich auch dazu. Ich wollte nur kurz sagen, weil ich nämlich zum Beispiel öfter mal auf der Goethestraße bin, mit meinem Sohn, weil er nämlich die Autos gucken möchte.
Ja.
Und er kriegt immer leuchtende Augen und der Witz. Der witzige Nebenaspekt ist, tatsächlich hat mein jüngerer Sohn, also er ist 7, hat ein Foto über seinem Bett hängen, da waren wir in Fechtenheim bei Lamborghini und da guckt er rein und ich habe die Spiegelung fotografiert und dahinter sieht man dunkel so einen Schatten auch in Lamborghini stehen und das hängt auch bei ihm jetzt über dem Bett. Also es ist auch heute noch so, diese Faszination. Das ist...
Ist für mich krass. Auch, weil, also ich meine, ich gehe da immer hin, wenn ich mit den Autos fahre, ja, ich habe mehrere, ja, das ist halt irgendwie, ich gehe da hin und mir macht das einfach Spaß. Ich finde das einfach richtig geil, ich assoziiere auch in meiner Freizeit, es gibt für mich nichts Geileres, wenn du mir ein Geschenk machen willst, irgendwie schenkst du mir ein Handtuch von Lamborghini, ist totaler Schwachsinn, werde ich nie benutzen, ja, aber weißt du, das ist so mein Hobby und ein paar Mal im Jahr fahre ich da auch so Ausfahrten oder Fässer auf dem Schnee und so weiter und mir macht das auch Spaß. Und witzigerweise wollte ich mir erst ein anderes Auto kaufen, ja, weil das kam sowieso nur so, weil ich war eine Zeit lang dann immer in den USA und war dann oft in Las Vegas, ja, und so weiter. Bin dann immer mit dem Auto gefahren. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, irgendwie, du fliegst jetzt nicht von Las Vegas nach L.A., du nimmst jetzt das Auto. Und da fährst du ja stundenlang durch die Wüste und sowas. Und da habe ich dann irgendwann mal zu den Dingern gegangen, ey, gib mir das größte, was du an PS hast, was du willst. Du darfst dazu nur 65 Meilen fahren, aber da guckt ja kein Schwein, ja. Ich bin da durch die Wüsten geballert, ey, also wirklich mit 250 und so weiter, ja. Weil da geht's ja immer nur geradeaus. Wir haben ja immer irgendwelche Porsche, Mercedes, AMG und whatever irgendwie geben lassen, ja. Und dann dachte ich irgendwann, weißt du was, dir geht's ja eigentlich gut, kauf dir doch mal einen Sportwagen. Mir hat's dann Spaß gemacht, auch mal ein bisschen rumzuheizen. In Deutschland kannst du es ja sowieso machen, wenn du möchtest, ja. Obwohl ich jetzt kein Raser bin, aber wenn du es willst, dass du mal wenigstens Gas geben kannst. Und dann dachte ich irgendwie, also eigentlich ist dein Traumauto ja ein Lamborghini, ja. Aber es kann es ja nicht bringen, weil das natürlich schon sehr offensichtlich ist, sehr laut. Ja? Und da dachte ich, ey, dann fangen wir mit einem Ferrari an. Da gibt's ja auch so, die sind ja alle so weichgespült mittlerweile. Das sind ja fast nur Zahnärzte, die welche fahren. Ja, so einen weichgespülten Ferrari wollte ich dann haben. Da dachte ich, ja, das machst du jetzt einfach. Dann, wenn du 50 bist, ich bin jetzt 47, wie gesagt, 4 Jahre her, dann holst du den Lamborghini. Und da bin ich tatsächlich dann, hatte auch mit einem Bekannten einen Termin hier bei Ferrari in Frankfurt, ja. Und war eigentlich schon klar, was ich haben möchte. Ich hatte auch einen Termin über jemanden, der mehrere hat und so weiter. Und bin da reingegangen, kurze Hose, Arme tätowiert und so weiter, ja. Und hab meinen kleinen Sohn dabei und bin tatsächlich nicht bedient worden in 1,5 Stunden. Ich hätte eigentlich direkt gehen müssen, aber dann war ich zu geil, das Auto zu kaufen und so weiter. Und irgendwann hat mein Sohn, also der damals 3 war, ein Auto angefasst und dann kam der Verkäufer an und sagte, ja, nichts anfassen hier. Da ich so, Entschuldigung, wir hatten eigentlich Termin, zum Gucken. Ne? Ich so, nee, wir wollten eigentlich, bla bla bla, aber nichts anfassen hier. Da sag ich, soll ich lieber woanders hingehen? Ja, so, dann sagt er, geh du mal lieber woanders hin.
Echt ist?
Ja, und dann dachte ich so, okay, alles klar. Dann,
wo war das nochmal ganz kurz, auf? Damit wir da negativ werden? Wo war das nochmal genau?
Ja, hier in Ferrari in Frankfurt gibt's ja nur einen,
okay.
Und so weiter.
Und da haben die gesagt, geh woanders hin.
Gehen Sie mal woanders hin. Da habe ich gesagt, alles klar und so weiter. Da war ich so enttäuscht, bin hingekommen. Und dann war der Frank hier und hat dann zu mir gesagt, irgendwie, ey, weißt du was, und jetzt fahren wir zum Lamborghini. Und dann haben wir einen gekauft, der doppelt so teuer, am gleichen Tag doppelt so teuer war, wie den anderen, den wir kaufen wollen. Und eigentlich bin ich da gar nicht glücklich durch, weil also alle Autos, die ich gekauft habe glücklich. Von der Marke, sind mittlerweile im Preis gestiegen. Ja, also ich habe mit keinem einzigen Verlust gemacht und so weiter. Das ist mittlerweile schon fast absurd, ja, irgendwie. Und das macht mir auch Spaß. Aber auch das ist einfach nur irgendwie nice to have. Ey, muss Spaß machen. Meine große Leidenschaft ist immer noch die Musik.
Ich muss es wird vielleicht eine kritische Frage stellen, und zwar...
Nee, die mag ich nicht. Nee? Nein, das war ein Witz.
Eine muss sein, komm.
Alles gut machen, ja.
Eine muss sein, Stefan. Und zwar, man kennt das ja auch manchmal, wenn man Reportagen schaut im Fernsehen von jetzt zum Beispiel irgendwie erfolgreichen Künstlerinnen und Künstlern oder sowas, ne? Und die dann sagen so, ja, manchmal ist das Leben schon auch schwer, weil wir an Weihnachten nicht zu Hause sein dürfen und so. Und man schaut sich das so an. Und ich ertappe mich selber öfters dabei, dass auch bei solchen Reportagen ich halt denke so, ja klar, wenn du diesen Sprung geschafft hast, oder wir können jetzt auch gerne über Sportler reden oder sowas ähnliches, ne?
Ja, ja.
Wenn du an einem bestimmten Punkt bist, der jetzt, sag ich mal, für außenstehende Leute, die sagen würden, ja, guck mal, der ist jetzt ein Star, wenn wir jetzt über Künstlerinnen und Künstler reden oder über Sportler, natürlich kann der so leicht reden. Ne? Oder natürlich kann der sagen, ja, ich mache das immer noch aus Leidenschaft und so. Die Frage wäre jetzt in dem Fall so, und das müssen wir hier einfach auch mal betonen, du hast ja auch selber schon gesagt, eine Menge erreicht jetzt, auch musikalisch oder auch mit der Firma, mit dem Management, mit den Studios und so. Und was würdest du sagen, wäre das das Gleiche oder würdest du das Gleiche sagen?
Naja, ich hab's lange gleich gesehen und wir haben natürlich auch schon mal Misserfolge gehabt. Ja? Also wir haben vor 5-7 Jahren, kann ich so mal sagen, hat mein Ex-Partner mich betrogen. Ja? Also irgendwie, mit dem wir eine Firma zusammen hatten, um sehr viel Geld. Da hatten wir auch schon Nummer 1 Hits und so weiter. Und war auch der Partneronkel von meinem Sohn. Ja, theoretisch ist er das ja auch noch und so weiter. Und das kann ich auch so sagen. Also der hat uns wirklich hintergangen, ja. Und wir haben da bei null angefangen, ja. Das ist halt irgendwie. Und ich glaube, das ist so meine größte Superpower, wenn man es sagt, so ein bisschen steh auf, Männchen auch, ja.
Ja.
Und ich habe halt jeden Tag eine Kollegin von mir, sagt hier immer morgens so was, Stefan, du gehst jeden Tag, ziehst jeden Tag einen Krieg. Wenn man das, ist natürlich sehr negativ behaftet jetzt gerade, aber was ich meine, wir ziehen jeden Tag in die Schlacht, ja, mit allem irgendwie, und das ist halt so. Und ich glaube, mein Leben hätte sich nicht geändert, irgendwie, mein Leben hat sich nicht geändert. Die Autos sind jetzt ein bisschen cooler, das Haus ist größer und die Urlaube sind geiler. Das hat sich gar nicht geändert. Weißt du, das ist halt im Endeffekt irgendwie, wie sie gesagt, ich bin immer noch am glücklichsten. Und mittlerweile habe ich mir mal so ein Business-Ziel bei der Eintracht. Meine Stehplatzkarte habe ich immer noch, also gibt's ja nicht mehr, ja, aber also meine Kurvenkarte zumindest, irgendwie, wir haben auch vorher gesessen, aber habe ich immer noch, ja, da, das ist jetzt natürlich genieße ich sowas auch und so weiter, ja, und packe da lieber im Parkhaus, als mit der U-Bahn hinzufahren. Aber am Ende des Tages sind das einfach kleine Sachen. Aber ich bin auch 47. Ne? Also ich meine, das ist bei den meisten anderen Leuten auch so. Ob sie an der Bank arbeiten oder was auch immer und so. Ja? Und klar, ist leicht zu sagen, aber ich meine, wir haben auch jeden Tag, also da musst du auch Bock drauf haben.
Ja.
Ja, mein Leben besteht nicht irgendwie aus First Class fliegen und Lamborghini fahren, sondern mein Alltag besteht aus 80% auch viel Scheiße. Ja, das sieht auch keiner. Die Musikbranche ist halt eine schlimme, also ist keine schöne Branche.
Ja.
Wir sind in einer Wettbewerbssituation, es ist auch allen scheißegal. Wenn du gestern dem Label irgendwie 5 Millionen Euro gebracht hast und so weiter, sind die 50 Cent von morgen mehr wert als die 5 Millionen von gestern. Ja, klar, irgendwie gibt es dann viele Leute, die feiern noch ihre alten Helden und so weiter, aber ich meine, das kennt ihr doch selber, also du machst ja selber auch Musik irgendwie, es ist egal, was gestern war, es geht immer wieder von vorne los.
Ja, genau.
Ja, und wir sind immer im Wettbewerb und mit allem drum und dran. Und das macht mir aber auch Spaß. Mir macht der Wettbewerb auch Spaß, weißt du? Im Endeffekt irgendwie, ich mag im übertriebenen Sinne auch die Schlägerei, weißt du? Ja. Die man jeden Tag hat und sowas. Manchmal ist es zu viel. Manchmal muss man auch mal einen Tag dann durchatmen und so weiter. Eigentlich bin ich ein harmoniebedürftiger Mensch. Aber 80% meines Alltags besteht aus Scheiße, ja? Es ist halt irgendwie, oder Diskussionen, Sachen, Probleme regeln und so weiter. Gerade wenn man mit Artist arbeitet und sowas. Ich meine, ich habe natürlich ein großes Team jetzt hier mittlerweile, ja? Aber mit Artist arbeiten ist auch nicht immer das Einfachste. Also irgendwie, der eine hat das, dann wieder der andere hat das und so weiter. Und für die sind wir ja auch da. Das ist ja auch Part meines Jobs, für Leute da zu sein, Probleme zu regeln und so weiter. Ja, und deswegen, also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann mich für andere Leute freuen, wenn jemand zu mir ankommt und sagt so, ey, guck mal, ich habe mir gestern das Auto gekauft, XY, irgendwie, manche Leute, wenn das ein geiler Typ ist, finde ich irgendwie, kann der von mir aus auch mit dem Flugzeugträger mir vorbeifahren, dann würde ich nur sagen, ey, geil gemacht. Und das ist so ein bisschen in Deutschland so, ja, leider eben halt. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland ist. Ich glaube, das ist ein weltweites Phänomen. In den USA ist das halt, ist das was anderes. Da kommt einer an zu dir und sagt so, ey, geile Schuhe. In Deutschland guckst du erstmal, ob der dich gerade beklaut hat. Was ich meine? Weil ja, das überhaupt schon öfters gar nicht ja. Erwarten würdest und so weiter. Da ist auch nicht alles geil, weil die natürlich viel, viel oberflächlicher sind. Ja, aber, wisst ihr, was ich meine?
Voll, ich habe das schon öfters gehört. Also gerade, dass dieses, wenn du hier an der Ampel stehst mit, keine Ahnung, einem schönen Fahrrad, Auto, Motorrad, whatever, ist so, ist erstmal so ein bisschen dieser Neidgedanke so, boah, warum fährt denn genau der
jetzt das? Wirst du ja blöd angeguckt oder?
Ach, ey, nein, ich muss euch sagen, zum Beispiel mit den Autos und so weiter, also wie gesagt, ich fahre auch den ganzen Tag, ich fahre auch 50% mit dem E-Roller von Tier, whatever, irgendwie durch die Gegend und so weiter. Ja. Ich fahre jetzt nicht den ganzen Tag mit den Autos rum und so weiter. Aber ich habe viele positive Sachen. Es kommen ganz viele Männer mit ihren Kindern an, wie du es auch gerade sagst, und sagst so, ey, geiles Auto. Ich lasse dir auch immer alle Fotos machen und so weiter, ja, und teilweise auch reinsetzen und so weiter, weil ich ja weiß, wie es ist. Ja. Ja? Aber ich habe auch vor ein paar Wochen irgendwie, das war echt so ein Scheißtag, weil da war ich einen Tag vor meiner OP, 10-Stunden-OP und so weiter und hab die Jungs mit ihrer Mama zum Flughafen gebracht, weil die in Urlaub geflogen sind und so weiter und bin mit dem, ich hab noch so ein SUV, so ein Urus, ja, und dann bin ich über am Flughafen total behämmert über so ein Ding, die komplette Felge geschrottet, ja, und da stehen dann tatsächlich Leute da und so weiter, ein erwachsener Mann mit seiner Frau kann sich überhaupt nicht einkriegen vor Glück, ja, irgendwie, also Tränen in den Augen voll Lachen. Beide umarmen sich und so weiter. Da bin ich echt mal ausgestanden hingegangen, sowas. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, was hab ich dir getan, dass du dich gerade über mein privates Ding drückst? Also ja, wenn man so ein Auto fährt, nicht fahren kann, ja, dann und sowas. Ey, dann gut, ist das ein bisschen entgleist da und so weiter irgendwie. Man hätte alle sauer irgendwie, aber was ich meine, aber das ist doch, ey, was ist mit den Leuten los? So könnte ich niemals sein. Ich würde hingehen, ey, ist alles cool? Alles cool, ey, Mann, kannst du wieder richten, whatever oder so weiter. Ist doch scheißegal. Und das ist halt so ein bisschen. Und das ist auch so ein bisschen, wo wir jetzt schon wieder die Kurve kriegen, mal zurück zur Musik zu kommen und nicht über gesellschaftliche Probleme, weil eigentlich macht mir das alles nichts. Und das Gleiche ist halt auch, wenn wir über Musik reden und so weiter irgendwie. Das ist halt so ein Ding irgendwie. Kommerz, Underground und so weiter. Ich bin nicht der Meinung, dass man anderen Leuten erzählen sollte, was sie machen wollen. Wenn einer was machen will, was er machen will, ist das okay. Und ich kann auch komplett verstehen, wenn jemand Rommel Schulz nicht gut findet oder Felix Jähn oder mich als Person oder alles, was wir gemacht haben früher und Swedish House Mafia und so weiter. Aber wir denken uns ja was dabei.
Ja.
Irgendwie, dass irgendwie der Underground-DJ, der irgendwo in Offenbach irgendwo dann irgendwo auflegt, im Robert Johnson und so weiter, alles geil, weil also gar keine Kritik oder so weiter. Sie denkt, er müsste sich darüber hofieren, dass irgendwie ein DJ mit einem Privatjet auf Ibiza spielt oder so weiter. Der Weg ist der gleiche gewesen. Die haben alle mal irgendwo gesessen, ja? Die tun ja so, als wären wir dann irgendwelche oder irgendwelche kommerziellen Leute oder irgendwelche kommerziellen Rapper oder so weiter, irgendwelche Bankkaufleute, die da irgendwie mit Flipchart im Studio sitzen und sich jetzt mal kurz überlegen, irgendwie, wie sie das meiste Geld verdienen können. Das ist ja totaler Blödsinn. Ja, das ist genauso, wie gesagt, wir gehen jeden Morgen dahin, wir gucken natürlich, was passiert links und rechts und so weiter, wir schreiben Songs hier und wir produzieren. Mittlerweile haben wir natürlich viele Produzenten, 18 Stück an der Zahl, und da kommen natürlich viele Sachen raus. Und dann funktionieren manche Sachen. Wenn du natürlich auch einmal einen Namen hast, ist es natürlich leichter,
klar,
damit größeren Songwritern zusammenzuarbeiten, weißt du, die Katze beißt sich dann auf den Schwanz, weißt du, ich meine? Das ist halt so ein Rondell, weißt du, ich meine? Weil am Ende des Tages, also im Positiven dann gesagt, irgendwie, du kriegst geilere Leute, du lernst bessere Leute kennen und so weiter, du hast jetzt bessere Möglichkeit von Equipment und so weiter und so fort, du lernst andere Leute kennen, weil du dann von mir aus auf Ibiza, in Las Vegas, whatever bist. Ja, und so ist es einfach. Hm?
Ich habe eine Frage. Sorry, Tobi, du auch, oder?
Ja, aber stell dich.
Eine fast persönliche, also persönlich für mich, und zwar es gibt einen Robin Schulz Remix von Mr. Props Waves, ne?
Ja, das war der erste. Das war der große Durchbruch.
Das war so, ne?
Ja.
So, und ganz kurz dazu. Mir hat damals ein sehr guter Freund, der wahrscheinlich jetzt auch hier zuhört, den Originalsong gezeigt von Mr. Props. Und da gab es sogar, glaube ich, auf YouTube noch eine Aufnahme, wie der denn irgendwie live in so einem kleinen, keine Ahnung, so einer kleinen Bar oder so live performt. Und da würde, also jetzt mal so als Beispiel vielleicht auch für andere Sachen, mich interessieren, wie sowas zustande kommt, dass dann zum Beispiel Robin Schulz das remixt oder wer, also ne, wie passiert das?
Kann ich dir ganz einfach sagen, der Robin Schulz war einfach damals irgendwie, das war eine Zeit lang EDM ist für mich so ein bisschen ein Schimpfwort, was die Amerikaner erfunden haben.
Ja.
Ja, also war gerade so den Überhype gehabt, weil amerikanische Firmen da groß investiert haben. Das habt ihr alle mitgekriegt. Es gab so Leute wie Afrojack, bla 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 und so weiter. Mhm. Und Tomorrowland wurde groß und so weiter. Und es gab eigentlich eine Gegenbewegung, kann man es fast nennen. Das waren Leute wie Robin Schulz, die einfach, die haben es damals Deep House genannt. Ja? Mhm. Das ist natürlich irgendwie, haben kommerzielle oder Singer-Songwriter-Songs genommen, wie in Mr. Props oder Are You With Me von Lost Frequencies. Und so weiter und so fort und haben da einfach Beats drunter gebaut. Ja, und er hat das entdeckt, er hat das im Internet entdeckt, hat es dann einfach hochgeladen, ja, aber ohne auch, wie gesagt, die Rechte zu klären und sowas, das haben wir dann später gemacht.
Okay, also er hat den Originalsong von Mr. Props entdeckt?
Den Originalsong von Mr. Props genommen und wir haben das dann irgendwann, beziehungsweise irgendwann wurde das dann geklärt, ja, dass das ein offizieller Remix wurde, da gab es 500 Euro für, by the way, ja, also mittlerweile hat das Ding 15 Millionen
Verkäufe. Moment, für wen gab es 500 Euro?
500 Euro gab es für Robin Schulz. Das ist ja auch so eine, gerade so eine Geschichte, wo ich vorhin die andere Geschichte erzählt habe über diesen Berliner Spacko, ja, irgendwie, der da Leute abzieht, rumheult hinterher wie ein Dreijähriger, er wäre abgezogen worden und so weiter. Wir haben sowas noch nie gemacht. Wir sind zu Mr. Props gegangen und wir haben, Robin hat 500 Euro für den Remix bekommen. Das Ding ist halt, es war natürlich der Beginn von einer großartigen Karriere.
Ja.
Und drei Monate später hatten wir dann Pray and See, ja, was noch erfolgreicher war als Mr. Props und Waves, ja. Also waren auch damals. Gab es eine Grammy-Nominierung dann für, als bester Remix für Waves. Ja, das war in meinem Fall schon die zweite.
Ich, aber ganz kurz, ich wollte gerade so sagen, wenn man es so rum sieht, ist ja tatsächlich der Remix erfolgreicher gewesen als Original.
Nein, natürlich, der Remix hat alles für den verändert. Also normalerweise müsste der Mr. Props von uns ein Gesichtstattoo haben, ne? Wo drauf war Robin Schulz. Ja? Ja, und noch an anderen Körperstellen, die ich jetzt nicht erwähnen möchte.
Krass.
Falls wir jugendliche Zuhörer haben. Ja, aber das Ding ist halt irgendwie, das sieht er heute auch nicht. Damals hat er gesagt, hey man, you changed my life. Ja, heute hat er uns verklagt wegen irgendwas.
Echt?
Ja, ja, das ist natürlich irgendwie.
Ich wollte gerade positiv sprechen, wollte sagen, er hat schon mit dem Originalsong.
Über den brauchen wir nicht mehr positiv sprechen.
Aber er hat mit dem Originalsong schon auch einen schönen Song
geschafft. Multimillionen hat er damit verdient, ja, klar.
Hat er wirklich?
Also, ja,
mit seinem auch.
Also mit seinem, ja, das ist ja sein Original. Es war ja nur ein Remix. Der Remix zählt ja aufs Original ein.
Ja, aber den, also für mich gefühlt.
Ja, klar, aber der Robin Schulz. Robin Schulz hat für den Remix 500 Euro bekommen.
Ja.
Das ganze Geld hat Mr. Props verdient.
Ah ja, okay.
Aber ey, vollkommen okay.
Aber
weil
es
danach
war vorher
ist
noch kein Hit, ne? Also,
es war vorher kein Hit
und so weiter.
Es wurde ein Hit durch Robin Schulz und so weiter. Aber ganz ehrlich, fair enough, der Junge hat das Lied geschrieben.
Yeah.
Es war so, wir haben uns darauf eingelassen und sowas, konnte keiner wissen und so weiter. Und dann ist halt die größte Musikkarriere, die es jemals in Deutschland gegeben hat, losgegangen. Fakt, also international gesehen.
Ja,
ja Robin allein ist bei 450 Gold- und Platin-Schallplatten. Ja, und das ist halt irgendwie bei 14 Radio Nummer 1, ja, also von den 23 sind 14 von Robin. Das ist der erfolgreichste Mensch jemals im deutschen Radio und mit allem und das ist damit losgetreten. Und deswegen sage ich ja irgendwie, ich finde es gerade wichtig, wir haben uns da gerade verhalten, auch Pray and See war ja auch eine Coverversion, das war von der Band aus Frankreich, die nannte sich Lilywood and the Prick. Ja, und wir haben es dann Robin Schulz und Lilywood and the Prick genannt. Verlagstechnisch, also GEMA, haben die auch hauptsächlich verdient.
Mhm.
Irgendwann kam man halt mal auf die Idee, vielleicht sollen wir was eigenes schreiben, bevor wir hier andere Leute Zwangsmillionäre. Ja, also, ich finde das halt, so ist es halt. Und das haben wir immer so gemacht. Also wir sind immer mit Anstand gegangen. Und nochmal auf das Ding jetzt gerade, was wir in Berlin hatten. Ein paar Leute haben es vielleicht auch mitgekriegt und so weiter. Irgendwie, diese Leute waren einfach nicht gerade.
Mhm.
Und wir haben uns dafür eingesetzt, irgendwie, um zu sagen, irgendwie, ey, pass mal auf, irgendwie Clown gibt's nicht, ja? Mhm. Und haben wir dann eine Lektion erteilen und die haben im Internet dann extrem Shitstorm gestartet, Robin Schulz hat mich beklaut, bla 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 und so weiter und so fort. Und da hatten wir jetzt einen Shitstorm in den letzten zwei Wochen. Also wie gesagt, sind meistens einsame Spastis oder Bots, ja, aber trotzdem so ein bisschen nagt das natürlich, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also, aber mich hat's mal interessiert, weil ich meine, klar, ich weiß auch so ein bisschen, wie das funktioniert und wenn dann irgendwie was.
Nein, deswegen, Remix, alles ist möglich. Das ist das Geile bei uns in der Musikbranche.
Ja.
Alles ist möglich. Jeder, der sagt, das geht nicht. Das ist leider ein großes Problem bei uns in der Branche, weil 80% der Leute können dir immer nur sagen, was nicht geht.
Mhm.
Das kennt ihr wahrscheinlich von eurer Arbeit auch und so weiter. Ja. Weil da ist ja keiner, der sagt sowas, ey Jungs, so und so machen wir das und so weiter. Irgendwie 90% immer sagen, nee, geht nicht, das können wir nicht machen, so, das überhaupt nicht. Ja. Und das ist einfach traurig. Ja, ja. Und ja, und manche Leute brauchst du halt mal, die sagen einfach, wie es geht. Ne? Ich glaube, da sind wir halt positiv und so weiter. Und ey, theoretisch, ihr schreibt morgen, wir gehen jetzt gleich ins Studio und schreiben einen Hit. Und morgen seid ihr die größten DJs der Welt, weil es Nummer 1 geht.
Mhm.
theoretisch ist das möglich. Weißt du, ich meine?
Ja, klar, wir machen
das
ja, später.
Und das ist halt, ja, ja. Klar, das habe ich was gesagt irgendwie. Aber weißt du, was ich meine? Theoretisch ist das möglich. Und also, ich finde, man muss auch mal träumen und auch groß denken. Und ich glaube, das ist auch so eine Superpower von mir, groß zu denken. Einfach zu denken, ey, scheißegal. Und ich habe mir das irgendwann mal vorgenommen, auch mit den USA. Also wie gesagt, wir haben ein Office in Frankfurt und wir haben eins in Nashville. Das war jetzt leider 2 Jahre zu, wegen Corona. Mhm. Und auf Nashville bin ich gekommen, weil ich, nachdem wir Waves und Pre-NC hatten und die Idee hatten, wir müssten mal eigene Lieder schreiben, mit Leuten arbeiten, die Songs schreiben. Ja. Und dann bin ich in die USA geflogen und wollte immer die Top-Songs von den Leuten haben. Also bin zu den großen Plattenlabels geflogen, Warner, Sony, Universal, BMG und großen Verlagen, die diese Artists und Songwriter unter Vertrag haben oder Kollaborationen zu machen mit anderen großen Künstlern. Aber die richtig geilen Sachen wollten die mir nie geben. Die wollten mir immer nur die B-Ware geben. Mhm. Ja, obwohl wir einer der 3 großen Märkte weltweit sind, irgendwie verhalten die sich so, als wenn bei uns jetzt jemand aus Bulgarien kommt. Also kein Hate gegen Bulgarien, aber sehr, sehr kleiner Musikmarkt. Ja, irgendwie. Ja, genau. Würdest du ja auch sagen, wenn wir es hören von mir. Ja, ja? Und die wollten die geilen Songs, wollten die uns nicht geben. Oder wollten halt tierisch viel Kohle haben. Und da habe ich gedacht, so, naja, irgendwie. Dann ist mir mal irgendwann aufgefallen, dass diese Songwriter, was sie ja wirklich sitzen mit Gitarre und Text schreiben und so weiter, 2 Jahre bevor die ihren großen Bieber-Hit hatten oder Miley Cyrus oder was auch immer, eigentlich mittellos waren. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, ich hatte damals schon irgendwie mich darauf diese Reise begeben, die Produzenten zu managen oder mit denen zusammenzuarbeiten. Und dachte ich irgendwie, das machst du jetzt mit Songwritern. Da habe ich mir eine Liste gemacht, welcher Song ist wo entstanden, 2015. Da war Are You With Me dabei, von Lost Frequencies, Avicii, Chainsmokers, alles so Leute, die in meinem Dunstkreis so passiert sind, wo wir auch die Leute kannten. Und 80% kamen witzigerweise aus Nashville. Mhm. Da habe ich mir ein Flugticket gebucht, 3 Tage später, und bin in einem Jahr 20 Mal nach Nashville geflogen. Von Tür zu Tür gegangen, zu allen möglichen Leuten. Entschuldigung, einer der ersten Leute, die ich kennengelernt habe, war Nathan Chapman. Der hat die ersten 7 Taylor Swift-Alben gemacht. Und dann habe ich gesagt, ey, zum Frank, wir brauchen hier ein Office. Mhm. Ja, und der schon, hey, jetzt hör doch mal auf, ey, weißt du, so irgendwie, das ist halt so, der sagt auch mal, und dann sind wir zusammen da gewesen, haben gesagt, er so, ey, hier müssen wir echt ein Büro aufmachen. Und dann haben wir eine Mitarbeiterin gehabt, den ersten, den wir dann gemanagt haben, war tatsächlich Tommy Lee James, der hat Are You With Me geschrieben von Lost Frequencies und 25 andere Country Nummer 1 Hits und so weiter. Nashville war ja früher eigentlich Country Hochburg, mittlerweile ist das die Musikhauptstadt der Welt, wenn es um Songwriting ging. Und meine erste Angestellte meinte damals so, ey, ich möchte mal meinen Uni-Abschluss zeigen. Da habe ich noch gesagt, ey, brauche ich nicht. Uni war selber nur Realschule und so. Die so, nee, ich möchte dir das zeigen. Dann sage ich, ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe Songwriting studiert an der Universität von Belmont. Dann sage ich, was ist das denn? Ja, das ist die größte Universität, wenn es um Songwriting geht, der Welt. Also es gibt 2 große Musikunis der Welt. Das ist einmal Berklee School of Music. Hast du schon mal gehört, in der Nähe von Boston, ja, wo du irgendwie alles Mögliche machen kannst. Und dann gibt's Belmont, wo du Songwriting, Produzenten, Producing und Music Business studieren kannst. Und dann dachte ich, ja, da müssen wir mal hingehen. Also wenn da jedes Jahr 250 Absolventen sind, war jetzt nicht besonders gute Mathe, aber ich glaube, wenn da 250 Absolventen sind, da müssen schon 2-3 Leute rauskommen, die einen Song schreiben können. Ja. Und dann bin ich in so eine Klasse mit ihr gegangen, von ihrem alten Professor. Und von den 10 Leuten, die da saßen, hätte sie 8 Leuten sofort einen Plattenvertrag geben können. So gut sind die. Ja. So 18-, 19-Jährige, 80% Frauen, 20% Männer. Und da habe ich gesagt, ey, wir müssen hier mehr machen. Dann bin ich immer wieder in die Klassen reingegangen, habe dann Vorträge gehalten, hinterher am Anfang für 5 Leute, hinterher für 300 Leute. Ja, irgendwann haben wir ein eigenes Musikprogramm da aufgezogen, wo wir so einen Song-Contest gemacht haben und so weiter. Dann haben wir, das haben wir so aufgezogen, weil alle haben sich darüber beschwert, dass alles so theoretisch ist. Ja. Da hab ich gesagt, wir machen jetzt was richtig Praxisbezogenes. Wir haben einen Songwriting-Contest gemacht und haben dann, da waren 60 oder 70 Teilnehmer, mittlerweile sind 200 oder so weiter. Und der Gewinner, habe ich gesagt, kriegt von mir einen Plattenvertrag. Mhm. Ja. Und habe damals für ein großes Label auch so Berater gemacht, deswegen konnte ich das auch einfach so verteilen. Ja, das Label war nicht so krass, deswegen habe ich gesagt, ey, pass auf, ich kann dir von vornherein sagen, das wird jetzt kein Hit, aber ihr kriegt von mir pro Track $2,500, was natürlich viel Geld war, ja, obwohl die für ein ganzes Studium $250,000 bezahlen, das ist ja anders als bei uns in Deutschland, und aber wir werden euch, ihr unterschreibt dann, dass wir euch als Beispiel nehmen können, dass wir jeden einzelnen Schritt der Musikindustrie, was diesen Song angeht, einmal durchgehen. Wir haben dann praktisch, Entschuldigung, die Gewinnerin dann damals. Die haben dann wirklich alle mit Gitarre da gestanden, haben mir Songs vorgespielt. Eine war halt mega talentiert. Der haben wir dann, die musste dann zu unserem Tommy Lee James gehen und mal gucken, ob die Vocals gerade gezogen sind, also lyrisch gesehen, weil das verstehen wir ja nicht irgendwie, das ist ja auch ein großes Problem, egal wie gut du Englisch sprichst und so weiter, wenn da irgendwelche tieferen Sachen kommen, verstehe ich den Text schon mal nicht mehr. Dann habe ich meine Junks-Jungs aus Mühlheim an der Ruhr, wo ich erzählt habe, was mittlerweile eines der erfolgreichsten Studios Europas ist, mit denen habe ich eine eigene Firma, die nennt sich Junks, sind, habe ich drei Partner da drin, sind alle in unserem Alter so, ja, bisschen älter, ich bin der Jüngste, und habe die einfliegen lassen, waren in Ocean Way Studios, das gehört zu dieser Uni dazu, das ist diese alte Kirche, da werden zum Beispiel alles, was EA, Electronic Arts, irgendwie Computerspiele und so weiter, Filmmusik an Streichern und sowas aufgenommen wird, wird in diesen Studios gemacht, so richtig oldschool, riesen SSL-Pult, weißt du, 50.000 Knöpfe, weiß gar nicht, wo du hingucken sollst, ja? Ja, irgendwie mit allem, und haben die einfliegen lassen, haben der Produzentenklasse gezeigt, wie die Produktion geht, sind dann hinterher mit der Marketingklasse zu Spotify gegangen, haben Musikvideo gedreht und. Der Frank hat allen erklärt, wie ein Plattenvertrag aussieht, irgendwie mit Prozenten. Das machen wir jetzt mittlerweile seit 3 Jahren. Mittlerweile bin ich Professor geworden auch an der Uni. Ich so, der so mit einer der schlechtesten Schüler war, die man sich vorstellen kann. Ja, ich habe, glaube ich, alles versaut, was man versauen kann. Selbst meine Abschlussprüfung. Ich war mal Speditionskaufmann gelernt, war ich der erste Auszubildende in komplett Deutschland bei dem Unternehmen Schenker Eurocargo, was 2-mal durch die Prüfung gefallen ist. Interessiert natürlich heute keinen mehr, aber habe schon ein paar Negativrekorde damals gebrochen. Mein Ausbildungsleiter hat damals gesagt, um das mal in ihrem Fußballjargon zu sagen, sie waren ein Fehlankauf. Aber zurückzukommen zu den Sachen, bin ein Professor geworden und mittlerweile haben wir es auch gehabt, und da bin ich sehr stolz drauf, dass wir dieses Jahr erste Mal ein Study Abroad Programm hatten, also 13 Studenten und 2 Professoren sind 3 Wochen nach Frankfurt gekommen, beziehungsweise 1 Woche Frankfurt, 1 Woche Berlin, dann wieder Frankfurt. Wir haben mit den Songs geschrieben, haben die ganze Industrie eingeladen, die großen Radiosender, 1Live, Sony-Chef und so weiter sind gekommen und haben auch über die Dings erzählt. Und das fand ich halt richtig, richtig geil. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil die Stadt Frankfurt interessiert sowas leider nicht so richtig irgendwie hier. Ich habe da auf mehr Applaus beziehungsweise mehr Zustimmung gehofft. Ja. Weil bei uns in der Stadt ja leider irgendwie, wir haben gerade am Anfang, habe ich dem Steve ja mal gesagt, so, ey, wir tun immer so Musikstadt und sowas, eigentlich sind wir es ja leider nicht mehr. Es gibt hier geile Zellen und wir haben eine große Tradition her mit allem drum und dran, aber leider ist es ja so, dass die meisten Leute hier wegziehen, weil sie denken, sie können nichts werden, wenn sie es hauptberuflich machen. Ja? Also gibt es ganz, ganz wenige Zellen, viele Leute sind nach Berlin gegangen.
Was sehr schade ist, ne?
Also was super schade ist. Und das ist halt, und ich steuere dem so ein bisschen entgegen, obwohl ich kein Frankfurter bin. Wie gesagt, ich wohne hier seit 23 Jahren in Frankfurt, also habe fast die Hälfte meines Lebens, komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, ja, ein paar Jahre im Ausland gelebt und ja,
da bist du schon integriert.
Ja, also ja, ich fühle mich auch als Frankfurter, oder? Das ist halt, meine Jungs sind ja auch in Frankfurt geboren und auch Eintracht ist ein großes Thema bei mir und alles so, weißt du, ich lebe richtig Frankfurt.
Ja.
Ist auch so, auch nach draußen und sowas. Ich habe manchmal so in diesem Pop-Bereich, mich halt die letzte Bastion, oder? Und erzähl das auch allen, ja, das ist halt irgendwie. Ja, und ja, das ist schon ein bisschen schade, aber wir haben schon geile Sachen gemacht und ich würde mir wünschen, dass da eigentlich noch mehr gehen würde. Hm?
Ja, also ich finde, ja, vor allem wenn man überlegt, was damals, also es gab ja auch damals einiges, was ging.
Ja, hundertprozentig.
Wenn jetzt mal so Snap, ne, und so. Also
hier ging alles, weil, also genau. Ich meine, wir sind ja alle zu jung, wir haben so noch gestriffen. Ja, wir kennen das Dorian Gray nur noch aus der, also ich, zumindest bei mir so, ja, ich kenne das Dorian Gray eigentlich nur noch aus der Schlusszeit, ja, die letzten Jahre. Ja. Ja, irgendwie, und ich kenne ja die ganzen alten Recken auch und so weiter. Und ich habe da auch totale Ehrfurcht vor.
Ja.
Ich habe auch totale Ehrfurcht vor, was hier Hip-Hop passiert ist und so weiter, irgendwie, und kenne ja auch viele Leute und ich mag den Assa total als Typ und so und natürlich auch Moses, klar, haben wir gerade schon gesagt, Vega, Bosca, das sind auch Freunde, ja, das ist halt super Jungs und so weiter. Aber
irgendwie hat sich das nicht so, leider, warum auch immer, also für uns auf jeden Fall, also für uns, die hierher kommen, auf jeden Fall, aber es hat sich nicht so manifestiert in den Köpfen, gefühlt für mich. Von anderen, dass man sagt, ja doch, man hört schon hier und da wieder so, okay, Frankfurt hat Straßenrap entdeckt mit Azad und so.
Das Problem ist aber, dass es ja leider zu weit zurückliegt. Das ist so, das ist, was war, ne?
Ja, genau. Aber,
ey, aber weißt du, das ist doch das Ding und so weiter. Und ich habe totale Ehrfurcht vor und ich finde, wir müssen unsere Helden feiern, ja, und wir müssen ja auch die Historie feiern. Und wie gesagt, hier eine Mitarbeiterin, eine Kollegin von mir, die Melanie, der Mann ist der Alex Azari, der hat hier das Monem gemacht, das Technomuseum an der Hauptwache und so weiter. Das ist alles geil und super und total unterstützenswert. Ich würde jetzt eigentlich aber sagen, ja, ich will aber kein aber sagen, aber doch, müssen wir doch. Weil wir müssen auch die Zukunft unterstützen. Das ist halt das Ding. Und deswegen mache ich sowas oben mit dem Studio und so weiter. Mhm. Weil ich will, dass der junge Typ, der da irgendwo in Hanau sitzt, oder von mir sitzt auch in Berlin, wir haben ja von überall, wir haben oben im Studio fixe Leute aus der Schweiz, aus Hamburg, wo auch immer, die hier hinziehen, teilweise auch mit Mitte 40, ja, weil die einfach hier Musik machen wollen und sowas. Aber wir haben hier hundertprozentig auch den nächsten Studio-Nerd. Der muss irgendwo sitzen. Und wenn er noch kein Interesse hat und so weiter, dann müssen wir ihn dazu erziehen. Ja. Und das ist so ein bisschen das, wofür ich irgendwie kämpfe. Ja, ich hatte auch schon mal vor, das ist so ein Langzeitprojekt für mich eigentlich noch, was ich machen möchte, wie eine Akademie. Mhm. Aber ohne, dass die jetzt irgendwie, kennst du ja SAE und solche Sachen, auch was alles cool ist, ja, also ja, auch das nicht abdissen, aber da bezahlen die Leute ja Geld. Ich will aber was machen, wo wir die Leute ausbilden, ja, wo wir junge Talente nach Frankfurt holen, ja, mit allem drum und dran. Und ey, jedes Mal, also wie gesagt, also wenn man jemandem nicht zuhört mit 700 Gold und Platin und in den letzten 220 Jahren gibt's keinen anderen. Das hört sich jetzt doof an, ja, ich habe da gar keine Konkurrenz. Ja, also auf diesem internationalen Parkett.
Ja.
Ja, und das, da bin ich auch stolz drauf, mache ich mir aber auch nicht so viel Gedanken drüber. Aber wenn man jemandem wie mir nicht zuhört, ja, weil irgendwie das wichtiger ist, irgendwie, dass andere, alle anderen Sachen da passieren, ja, ist halt einfach traurig. Ich habe da ein paar, es gibt ein, zwei Politiker, die muss man loben, die haben zumindest mal Interesse gezeigt zwischendurch. Aber wo ich jetzt zum Beispiel erzählt habe,
aber ganz kurz, sorry, brauchst du aber, weil du auch gerade jetzt, keine Ahnung, Politiker erwähnst.
Ey, nein, ja, ich will ja keine Sachen
Standort
machen. Es geht ja um den Standort. Ich brülle von denen keine Fördergelder und so weiter mit allem drum und dran.
Sagen, du brauchst
oder was auch immer, das brauche ich überhaupt nicht. Aber ich will einfach, dass wir geile Sachen machen. Wir haben eine Partnerstadt in Tel Aviv, wir haben eine Partnerstadt Toronto, ist doch, oder? Ja. Und da gibt es auch wieder geile Leute. Wir müssen einfach mal selbstbewusster wieder nach draußen gehen. Deswegen habe ich euch ja erzählt, oder ihr habt es ja gesehen, steht oben bei mir auf dem Dach in 260 Quadratmeter groß mit dem Ghetto Blaster Frankfurt Music City. Mhm. Das ist eine Provokation einfach. Weil? Deswegen habe ich sogar die Titelseite von der Musikwoche, so ein Branchenheft gemietet, irgendwie mit einem Foto von unserem Studio und dann runter Frankfurt Music City. Weißt du? Weil das Ding ist halt, die tun immer alle auch in Berlin so, dass da irgendwie großartige Sachen passieren. Ja, ist auch, also ich meine, es ist eine Stadt, die ist siebenmal so groß wie wir, ja, aber, oder sechsmal. Ja, natürlich haben die mehr Leute und sowas, aber internationale Leute passieren da halt trotzdem nicht, dass da Riesenwelte vereinzelt. Mhm. Das ist nicht alles total, also ich muss auch nicht Berlin abdissen, ich habe auch viele Freunde da, aber wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt das Ding und da müssen wir in Frankfurt und dafür mag ich jeden und deswegen liebe ich auch einen Vega und einen Bosca und so weiter, wo wir am Wochenende da waren. Das muss ich nicht alles geil finden, musiktechnisch und so weiter, ja. Aber die halten mal die Frankfurt-Fahne hier hoch und so weiter. Und das ist halt das Gleiche. Wir am Wochenende im Stadion stehen und halten die Frankfurt-Fahne hoch und so weiter und fahren auswärts und so weiter. Genauso sehe ich das auch mit Musik. Und deswegen jeder, der hier ist, der Musik macht und der hier das noch weitermacht, egal wie sie alle heißen, von Twin bis auch ein Azad und wie sie alle heißen im Rap und so weiter. Ja, selbst auch Chris Liebing und Sven Feht, auch wenn die ja schon lange nicht mehr hier wohnen und so weiter, irgendwie, ich finde das alle, das sind alles, ich finde das geil. Egal wie groß und wie klein.
Ja, weil die Fahne hochgehalten wird und, ja, aber stimmt, das wurde immer so ein bisschen...
Nee, das wird bombardiert, das wird nicht.
Aber von außen. Also wir, also waren auch, immer stolz drauf eigentlich.
Ja, ey, das ist ja auch geil, aber guck mal, ich meine, das ist halt das Ding, auch zum Beispiel auch mit der alten Oper und so weiter, ja, oder irgendwie die Schirren und wie sie alle heißen oder irgendwie die neue Oper und so weiter. Natürlich ist das unterstützenswert, natürlich ist das Hochkultur und das muss man weiter fördern, auch wenn es nur zur Hälfte voll ist und so weiter, verstehe ich doch alles. Mhm. Aber vergesst doch nicht mal die jungen Leute, vergesst doch nicht mal Musikprogramme und so weiter mit allen drum und dran, wo sind denn die ganzen Dezernenten und so weiter, irgendwie, wo ist denn die Kunstdezernentin? Ich höre immer von der und so weiter, noch nie getroffen. Normalerweise müsst ihr bei mir jeden Tag klingeln und sagen, Herr Dabo, gucken Sie mal, ey, das ist ja krass, was Sie hier machen und so weiter. Aber daran liegt es vielleicht auch, dass wir nicht laut genug sind, weil einerseits wollen wir natürlich irgendwie, dass die Leute das mitbekommen. Andererseits habe ich auch keinen Bock, dass ich irgendwie im Restaurant sitze und da kommt irgendeiner an und will mir ein Demo vorspielen, weißt du?
Ja.
Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Aber ich finde einfach, wir müssen mehr in Frankfurt machen. Und das gab schon mal, also auch du hast ja ein 3P-T-Shirt an, auch mit Moses und was sie alles gemacht haben und so weiter. Ich meine, das war ja sogar im Namen drin, Rödelheim Hartrand-Projekt und so weiter. Ja. Und hinterher mit Xavier und so weiter. Die haben ja schon auch hier Musikgeschichte geschrieben.
Ja, auf jeden Fall. Gerade heute habe ich einen Post gesehen.
Wie lang war es? Rödelheim Hartrand-Projekt?
Also es hier, auch gesehen. Moses hat geschrieben 96 und irgendein schlauer Mensch. Kann sein, dass er recht hat drunter geschrieben 95. Okay. Nee, ich glaube so 96.
Weil es ist so eine Zeitreise, das ist jetzt meine Frage.
Darf ich ganz kurz noch sagen, ich habe gestern, weil und du warst dabei, in der Folge, als Moses bei uns war, habe ich ihn gefragt, wird dieses Rödelheim-T-Shirt nochmal aufgelegt? Und er hat gesagt, nein. Du warst dabei.
Ja.
So. Und vor, doch gestern oder vorgestern, sehe ich einen Post von ihm.
Den habe ich dir gezeigt.
Ja.
Das ist so viel dazu vorgestern.
Dass das Shirt wieder da ist und ich habe es bestellt.
Nein. Doch. Jetzt muss ich Moses einen Schutz nehmen, weil da steht Restbestände drüber.
Habe ich.
So.
Ja und? Ich habe es trotzdem bestellt und habe
XL.
XL. Ja, vielleicht wird es ein bisschen klein, aber normal habe ich XXL. Aber gut, ich habe es bestellt und ich habe ihm ein Foto davon geschickt, also ein Screenshot. Und er hat mir nur dieses kleine Äffchen, das ich bei den Augen zuhöre, geschickt.
Siehst du?
Was auch immer damit meint, aber gut.
Aber ich würde nochmal bei dir zurückgehen, weil wir jetzt gerade in der Zeit zurückgehen, weil mich würde schon mal interessieren, weil wir sind jetzt in der Gegenwart und das ist auch alles wichtig, aber mich würde echt mal interessieren, wie das bei dir angefangen hat damals mit der Musik, wie du eigentlich dazu gekommen bist.
Ja, gut, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen und habe sehr, sehr viel Rap gehört, wo es gerade losging, wie wir alle, Public Enemy, Ice-T, NWA und so weiter. Und ist geil, ich habe letztens noch eine Schallplatte Terminator X gefunden, eine Vinyl irgendwie, wo die ganzen blauen Briefe drin waren und Stefan hat dreimal seine Hausaufgaben nicht gemacht und so weiter, die habe ich darin versteckt wohl. Ach, ja, und okay. Bei meiner Mama gefunden, wo ich da war und habe da ein paar alte Vinyl gefunden. Und habe dann irgendwann ging das los so, wo dieser Techno, diese ganze Techno-Geschichte losging, ja, also die kommerzielle Form von Techno, ja, also was dann irgendwie die großen Raves und so weiter, erste Mayday und Dortmund und sowas, wie gesagt, ich war im Ruhrgebiet und dann waren wir da so 17, sind dann immer dahin gegangen und hab dann irgendwie mal einen Schallplattenspieler gekauft, mein Freund hat sich auch einen Schallplattenspieler gekauft, dann fiel uns ein, scheiße, wir brauchen noch ein Mischpult. Ich hab tatsächlich, das habe ich letztens auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, auch diese Kassette wiedergefunden, die liegt hier irgendwo. Unglaublich schlecht. Wir haben uns dann irgendwann überlegt, irgendwie mit dem selber mixen lassen wir sein. Wir haben dann lieber von anderen DJs aus der Disco, wo wir hingegangen sind, die Mixtapes aufgekauft und haben unseren Namen drauf gemacht. Ja, aber das war dann die Anfangszeit.
So viel zum Klauen. Genau, so viel zum
Und dann bin ich, habe ich dann irgendwann angefangen mit dem Auflegen und so weiter, habe im großen Club in Dortmund mit 18 oder 19 dann gespielt. Glaube ich sogar noch später. Und durfte da am Anfang auflegen, wo das Putzlicht noch war. He? Also da war gar kein Gast da. Und richtig auflegen gelernt habe ich dann, weil ich 1996 ins Ausland gegangen bin und war Animateur. Und da habe ich dann, also habe bei meiner Bewerbung gelogen, habe gesagt, ich bin DJ, also ich fühlte mich auch als DJ,
klar.
Aber war natürlich keiner. Ja. Und da bin ich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden und habe dann in Tunesien 2 Jahre gelebt und habe in so einem Ferienclub, sowas wie im Robinson Club, jeden Abend dann für die Gäste aufgelegt. Und ich muss sagen, weil wir haben uns gerade witzigerweise ja mit Steve vorher unterhalten wegen Hochzeit auflegen und so weiter. Und da habe ich es auflegen gelernt. Hm? Da habe ich jeden Abend für so eine besoffene Meute irgendwie alles gespielt. Versuche natürlich immer meine so ein bisschen Einflüsse da reinzustreuen.
Ja, bis ein musikalisches Ziel muss sein.
Und an meinem freien Tag habe ich noch immer eine Disco aufgelegt, umsonst.
Dort auch?
Ja, dort in Tunesien. Und hinterher bin ich dann nach Lanzarote gegangen. Habe ich damals meine Frau auch kennengelernt und habe ich auch damals meinen heutigen Geschäftspartner kennengelernt, Frank, der hat Urlaub gemacht. Und da haben wir, Frank ist dann einmal im Monat rübergekommen und wir haben der Disco umsonst aufgelegt. So einen richtigen Touri, aber es war schon geil, weil da war schon, hier kennt ihr noch, wenn ihr früher nach Spanien gegangen seid, irgendwie schön irgendwie Dance-Mixe und so weiter, irgendwie Jason Nevis, bla bla bla, Paul von Dyk von Angel 1997 und so weiter. Das war eine richtig geile Zeit und da war auch Dance gerade so, wurde kommerziell.
Aber auflegen war immer so die
ja, ich Musikrichtung. Ich bin, ne? Also vom Herzen her bin ich DJ, well? Dieses A&R ja, Manager-Ding und so weiter.
Ich meine auch, nur geworden. Musikalisch war es immer so die.
Ja, auf jeden Fall. Also es war dann schon
wir sehr sagen jetzt wieder das böse Wort EDM.
Ey, also es war ja damals nicht EDM, sagen wir mal so. Es war damals Trance irgendwie am Anfang. Trance, das war das Gleiche, was hier lief, aber schon eher so die Hits. Ich war sehr UK-driven immer.
Andere haben auch House gesagt einfach.
Ja, House kam auch später, also bei mir und so weiter. Ja. Das war eigentlich wirklich Trance und das war so. Ja. Kinder Ministry of Sound noch, die CDs? Ja, das war so die Zeit, 97, ja. P-Tong, ja. Boy George und so weiter. Also es war schon, also ich fand es ultra cool. Weil?
Ja.
Da gab es natürlich immer schon Techno und so weiter, aber so richtig Techno-Szene. Ich habe ein paar Techno-Platten gesigned damals. Green Velvet, La La Land, Kaltes, Klares Wasser, Malaria, Chicks und Speed und so weiter. Aber das waren schon die Techno-Hits dann, weil?
Aber das hast du auch, also diese Art von
Ja,
das war eigentlich. Hast du auch dann in Tunesien im.
In Tunesien, aber nur bei meinem freien Tag. Ansonsten irgendwie, wenn ich so in dem Club da aufgelegt habe, ey, da habe ich die längste Single von Wolfgang Petri, Venga Boys, alles was scheiße ist, oder? Also irgendwie gespielt, ja. Aber ich sag dir eins, was ich gelernt habe damals, ist halt, und ich glaube, deswegen bin ich auch heute erfolgreich, was kommt bei den Leuten an?
Ja, genau.
Ja? Weil das ist nämlich das Ding. Wenn du in so einem Ferienclub bist, das ist nicht, als wenn du irgendwie ins U60 gegangen bist oder wo die Leute bezahlt haben und dann irgendwie einfach da bleiben, ja, irgendwie, weil die haben Eintritt bezahlt, sondern die Leute sind da ganz hart. Die haben Urlaub.
Ja.
Ja, es war ein All-Inclusive-Club auch noch.
Die müssen bespaßt werden.
Ich habe komplette Bespaßung.
Ja.
Und das sehe ich auch heute noch so. Ich sage den Leuten immer so mit dem DJ, ich hasse das, wenn immer diese Storys erzählt werden. Ja, ey, ich habe die Message so, ja, ey, verpiss dich mal mit deiner Message, interessiert kein Schwein. Ja. Die Leute wollen am Wochenende weggehen, irgendwie die Arme hochreißen, hinter eine Alte oder einen Jungen kennenlernen und sich volllaufen lassen. Das ist das Ding. Und wollen geile Musik dabei hören.
Ja.
Weißt du, dieses Wichtigmachen irgendwie, dieses totale, oh ja, ich mache hier so und bla und so weiter, ey. Ja, ich habe das mal zum bekannten, sehr bekannten DJ aus Frankfurt gesagt irgendwie, der mal irgendwann zu mir ankam. Da war ich noch Angestellter bei dem alten Firma, wo ich damals A&R war. Mhm. Da bin ich jeden Tag, die Firma war in der Nähe von Darmstadt in Mühltal, da bin ich jeden Tag mit so einer scheiß Bimmelbahn hingefahren. Ja, und dann kam irgendwie dieser DJ an, den jeder kennt hier, ja, und meinte zu mir so, ja, ey, die kommerzielle, bla bla bla. Da hab ich zu dem mal gesagt, so, ey, mal ganz ehrlich, Alter, der große Unterschied zwischen uns ist und so weiter, irgendwie, ich fahre jeden Tag mit dieser scheiß Bimmelbahn nach Mühltal, arbeite da für 2.500 Euro, ja, irgendwie kriegst du mal ab und zu mal einen Check, wenn ich irgendwas Geiles gemacht habe oder so weiter, mit allem drum und dran. Wenn du mit dem Privatjet durch die Gegend fliegst, irgendwie fünf Sterne Essen ist, ja, irgendwie, und noch nicht mal, sagen wir, den Computer im Studio anmachen kannst. Trotzdem aller Ehre, weißt du, ich meine, ich will das gar nicht sagen. Der Einzige, der Underground ist, bin ich, nicht du.
Ja.
Und so sieht es nämlich aus und so weiter, ja, und das ist halt das Ding, und das ist halt so, weißt du, das sehe ich heute auch noch so, dieses total, also geil, wenn jemand Künstler ist und eine Vision hat, alles cool, soll er haben und so weiter.
Ja.
Aber am Ende des Tages, die Leute wollen unterhalten werden, wir sind Entertainer. Wenn du DJ bist, bist du Entertainer.
Ja.
Feier. Fertig aus.
Ja.
Ich habe da weder einen Bildungsauftrag, den Leuten irgendwie was zu erzählen, noch sonst was und so weiter. Ich will, dass die Leute nach Hause gehen. Und auch dieses Ding, und dann, wenn ich auch höre von DJs und so weiter, ey, am Wochenende war, ey, die Leute sind voll ausgeflippt. Ja, klar, weil das dein Job ist. Gehst ja auch nicht, der Bäcker sagt ja auch nicht jeden Tag so, oh, geil, ey, stell dir die Brötchen und so weiter. Boah, bin ich geil, weißt du, was ich meine? Das ist halt so. Und dann bin ich ein bisschen, das hört sich jetzt alles ein bisschen übertrieben an, ich überspitze das auch extra ein bisschen irgendwie, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, und so sehe ich das halt. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, heute erfolgreich, weil ich ein sehr gutes Gespür habe, was kommt an, was kommt nicht an. Und ein gutes Gespür hat für gute Leute, was auch wichtig ist, weil ich bin jetzt ja nicht alleine hier, der große Macker ist, sondern ich habe hier geile Leute in meinem Team, weil, die auch zusammengetragen worden sind, pfleglich. Und wir haben, ich glaube, wir haben insgesamt in 25 Jahren haben uns 5 Leute verlassen, weil? Ja, also die mal die Firma gewechselt haben. Viele Leute sind ewig da. Wie gesagt, mit dem Frank arbeite ich seit über 20 Jahren zusammen.
Ja, ey, ich finde sowas auch sehr wichtig. Und vor allem, ja, ich kenne es ja auch so ein bisschen so dieses, das, weil wir gerade das DJ-Thema von dir hatten und dass du da irgendwie auch in einem Urlaubsclub das aufgelegt hast, was die Leute halt hören wollen oder dann halt irgendwie einmal die Woche das spielen konntest, was du eigentlich willst. In irgendeiner Disco umsonst, ist auch so ein bisschen dieses diese musikalische Erziehung manchmal von DJs. Das ist auch immer so schwierig, weißt du? Also du bist ja am Ende Dienstleister gewesen. Du hast jetzt in dem
Urlaubsclub. Es ist natürlich heute auch noch ein bisschen anders, weil es hat sich auch ein bisschen verändert.
Ja.
Damals war es auch so, da bist du ja hier zum Boy Records gegangen, ja, irgendwie, und ich habe dir dann immer von unserem Label Sachen mit, damit du mal so ein Weißmuster bekamst und so weiter. Und da haben wir jede Woche zwei, drei Mal irgendwie rumgehangen. Kennst beim Boy oder bei anderen Platten.
Aber Boy hatte auch Klamotten, ne?
Ja, die hatten auch, ja, aber war so schon, ganz das war schon hart an der Schmerzgrenze. So Raver-Klamotten.
Ja, da gab es auch Doc Martens.
Genau. Ja, aber
die, nein. Die, die, Doch, ist echt.
Das Ding ist halt, wir haben halt da immer da gesessen und so weiter. Heute hast du natürlich eine ganz andere Flut. Heute gehst du ins Internet und hast morgen von Tiesto oder wem auch immer, einer der größten DJs der Welt, wenn du das möchtest, von ihnen, egal wem jetzt irgendwie, Platzhalter, gibst du den Namen ein und kannst dir alle Sachen irgendwie downloaden.
Ja.
Oder bei Spotify deine Playlist sehen oder so weiter. Andererseits, aber trotzdem, ich kann nicht sagen, früher war alles geiler, weil es war nicht alles geiler.
Ja? Aber
ich vergleiche das auch immer mit Fußballstadien und so weiter. Alle, die sich noch freuen, irgendwie sie früher da irgendwie eine Halbzeit gestanden haben und sind vollgeregnet worden, ich fand es nicht geil. Was ich meine, das ist halt irgendwie, wir sehen das natürlich irgendwie heute mit fast 50 oder gehen auf die 50 zu, natürlich immer so alles nostalgisch und das war alles besser und so weiter. Nein, war es nicht. Weil am Ende des Tages irgendwie hast du natürlich heute eine ganz andere Konkurrenz auch. Hm. Natürlich kannst du heute mit dem Knopfdruck auch die Welt erreichen und das geht alles schneller mit allem drum und dran, aber am Ende des Tages drückst du auch nicht auf den Knopf und die schicken den Hit. Weh? Sonst würden wir es ja jeden Tag machen.
Ja. Ja gut, seid ja nah dran.
Ja. Ich müsste eine kurze Getränkepause einlegen.
Ja, mach das.
Ist das in Ordnung?
Ja.
So. Getränke sind da.
Pause
frei. Wir haben eine Frage, Stefan.
Ja, du wolltest ja gar keine Getränke, du warst auf Toilette. Getränke machst du doch immer nur in der Bar. Aber ja, heute stimmt. Sind wir ja bei mir.
Stimmt.
Nur keine Folgefehler. Oh, nicht, dass sich da geneigte Zuhörer dann aufregt. Oder?
Ja, nicht. Ja.
Der geneigte. Du bist erwischt.
Ja. Nee, ich habe noch was hier. Also alles gut.
Ja.
Ich habe mehrere Auswahlmöglichkeiten. Was haben wir denn? Mal ganz kurz.
Nee, das ist alles, was die Metro hergibt an Drinks und sowas. Aber ich finde das auch ganz geil. Ich trinke seit 4 Jahren keinen Alkohol mehr.
Europa
weil ich, also wie gesagt, einmal im Jahr auswärts mit der Eintracht, geht auch auf jeden Fall immer schief. Ja. Aber ich habe früher halt jedes Wochenende gesoffen, in der Woche nie und sowas. Und irgendwann bin ich mal doof gefallen, wo ich mir den Kopf aufgeschlagen habe und mit 25 Stichen genäht worden bin. Ja, beim Warner-Meeting in Hamburg. Ja, das war schon legendär. Ich bin aus New York gekommen, so eine Mischung aus besoffen und übernächtigt. Ja, irgendwie hat er ein Meeting und abends war dann wieder so ein Abendessen, so ein Abendsaufen und komplett eskaliert, mit Stühlen geschmissen. Also ich dachte, wäre lustig, nicht randalemäßig und so weiter. Und dann bin ich im Hotel Atlantik, wo der Lindenberg wohnt, bin ich morgens ausgerutscht, mit dem Kopf gegen einen Heizkörper geknallt und ich habe da gelegen, Blut ist rausgesprudelt. Das Schlimmste war der damalige Warner A&R-Chef und so weiter, mit dem ich immer auf Kriegsfuß war, hat mich ins Krankenhaus gebracht. Und danach musste ich erstmal ein halbes Jahr nett zu dem sein. Und da habe ich irgendwann aufgegeben mit der exzessiven Trinkerei. Ja, also früher beim Auflegen, der Frank und ich waren, wir waren ein DJ-Team, wir waren bekannter fürs Saufen als fürs Auflegen manchmal. Also deswegen in der Woche immer gearbeitet und am Wochenende uns weggeknallt ohne Ende. Naja.
Du, wir sind versorgt. Wir haben eine Frage von unserem eigentlich Barbesitzer, der hat uns heute wieder zugetragen, weil wir ausnahmsweise mal nicht in unseren, eigenen Welt. Er weiß es ja. Okay. Er hat es nicht wirklich thematisiert an der Stelle, aber wir haben eine Frage, die spielen wir dir vor, Stefan. So, es geht los. Und Tobi, Achtung.
Ja, es wird in super Qualität wieder eingespielt.
Ich finde es auch immer geil, mit welchem Enthusiasmus du das sagst. Aber ja, das wird es. Achtung.
Gutes TV, der Siggi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, der Bombertobi und du, ihr habt doch da den Stefan Tabruck, heißt der, glaube ich, gell? Der Manager von Robin Schulz habt ihr doch bei euch am Stammtisch. Das ist ja echt mal eine Nummer, gell? Das ist ja echt super, weil ich hab da mal Musik gehört im Auto und so und die haben gesagt, das ist der Robin Schulz und so, berühmte DJ. Was mich immer interessieren würde hier, was war denn so die größte Location, wo der aufgelegt hat, weißt du? Also, die meisten Leute, die dann so durchgedreht sind, die machen da so immer Elektro, glaube ich. Die zappeln da auch so ein bisschen, gell? Was war denn so die größte Location oder das größte Event, wo der mal aufgelegt hat? Das würde mich mal interessieren hier. Also, euch viel Spaß, gell? Der Siggi.
Ey, der hat tatsächlich schon alles gespielt, was geht, oder? Also wirklich alles, von Rock in Rio bis...
Also Robin Schulz haben wir gerade, ne?
Ja, Robin Schulz, reden wir über den. Der hat ja gefragt, der Siggi.
Ja. Und da warst du auch immer dabei, dann?
Ey, teilweise, wollen nicht alles. Also mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden. Früher bin ich schon öfters mal mitgeflogen und sowas, ja. Mhm. Aber hört sich jetzt ein bisschen doof an mit den jungen Leuten, ja. Auch seitdem ich kein Alkohol mehr trinke, irgendwie, wenn dann irgendwo ein Pascha in Ibiza stehst, irgendwie, und bist der Einzige, der nicht besoffen ist. dann willst du auch gerne mal nach einer halben Stunde jemanden hauen. Ne? Aber habe ich ein bisschen runtergefahren, also in den letzten 2-3 Jahren, aber sonst war ich früher oft mit dabei. Also Tomorrowland natürlich, große Veranstaltung. Wie gesagt, Rock in Rio, Tomorrowland Brasilien hat er gespielt. Eigentlich alles. Okay. Weil,
wir müssen kurz
ein bisschen. Also bis zu ein paar hunderttausend Leuten irgendwie. Der hat Vorgruppe von Justin Bieber gespielt in Mexiko. Dreimal als Vorband von Justin Bieber in Mexiko im Aztekenstadion hat er gespielt. Ja, mit 90.000 Leuten.
Um das nochmal kurz auch, also normalerweise, also Vorgruppe. Das heißt, Robin Schulz hat aufgelegt, bevor Justin Bieber aufgetreten ist.
Ja, das war zum Beispiel. Aber er hat auch schon im Aztekenstadion mit als Headliner gespielt. Also irgendwie, das sind ja diese großen Festivals dann und so. Und einzelne Konzerte haben wir auch schon bis zu 20.000 Leute nur wegen Robin Schulz gehabt und sowas. Aber es sind ja diese ganzen Festivals und so weiter weltweit und da gibt's halt alles. Also ich selber als DJ habe auch schon auf der Street Parade von 1 Million Leute gespielt. Millionen Leute, also auf dem großen Platz. Da waren, vielleicht waren es auch nur 800.000. Aber ich habe auch schon als DJ damals in China aufgelegt. Ich war damals mit dem Frank Botschafter für das Goethe-Institut. Mhm. Für elektronische Musik haben die uns dann nach China geschickt, Anfang der 2000er. Und hab dann tatsächlich auf dem Motorola Festival gespielt, was ein Rockfestival ist. Und ich war auch der Erste, der auflegen durfte. 2005 war das noch was Besonderes in China. Ja, und die haben mich auch alle angeguckt, irgendwie erstmal wegen meiner Größe und dann irgendwie elektronische Musik gespielt. So stelle ich mir vor, wenn irgendwie so ein, wie so schlechten Film, so ein Aborigine erstmal einen Hubschrauber sieht im Dschungel. Weil so, oh, guck mal da, weißt du, so irgendwie. Mhm. Und ja, haben schon da schon alle viel erlebt. Oder?
Aber okay, das sind auf jeden Fall jetzt große.
Was? Ja, du hast ja nach großen, Sachen gefragt.
Ja, nee.
Ich habe aber auch schon mal für 2 Leute aufgelegt in Erfurt und so weiter, weil der.
Bist du nicht, glaube, das ist das Wichtige, oder?
Weil wir das Geld brauchten und so weiter. Und der Besitzer hat gesagt, ey, der Club ist total leer, aber wenn ihr spielen wollt, irgendwie, dann müsst ihr auflegen. Wir sagen, ja klar, machen wir. Werde ich nie vergessen, einer an der Bar mal, und da habe ich mir das Mikrofon genommen und nicht gerufen, ey, wie seid ihr drauf, sondern wie geht's dir? Und er so,
das war's. Ja, wie geht's
dir? Da gibt's auch ein geiles Bild im Hintergrund, toll. Seht das mal hinten, komm mal hinten, wo die Jacken da hängen und so weiter. Kannst du mal gleich zur Seite machen. Mal aufstehen, das ist ein geiles Bild, das ist so ein Klassiker von mir und dem Frank. Ja, da geh mal hin, das ist ganz lustig. Das ist damals, das habe ich zum 40. Geburtstag von Öl gekriegt. Das ist eigentlich ein Klassiker der DJ-Geschichte, ja, weil da seht ihr mich und den Frank drauf, ich mit freiem Oberkörper, total dicht. Und vor der Bühne stehen nur 2 Leute, weil es hat angefangen zu regnen. Ja, und wir haben trotzdem weitergespielt. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen, da war ich früher besoffen sowieso bekannt für, wo ich es nicht machen sollte mit meinem Körper. Und das kennt eigentlich jeder DJ, also aus unserer Szene und so weiter. Das darfst du gerne abfotografieren, kannst du auch gerne online stellen und so weiter. Aber das war damals so, wir haben in Wien gespielt, da waren auch 12.000 Leute, war ein großes Festival an der Rennbahn. Aber da hat es angefangen, orkanartig zu stürmen. Und der Einzige, der stehen geblieben ist, irgendwie der Junge in der roten Hose, Steve Urkel und sein Kumpel, sage ich immer. Ja, und da gab es halt diesen Schnappschuss, irgendwie ich mit freiem Oberkörper. Und wir tun gerade so irgendwie, als würden wir ein 20.000-Mann-Stadion spielen. Hm?
Geil.
Ja. Ja. Weißt du, das ist auch so ein Ding. Wir nehmen auch nicht alles immer so ernst. Weißt du? Wir lachen viel. Auch damals Punjabi MC, wo ich gesagt habe, das war unser erstes Signing, unser erster großer Hit. Die Geschichte dahinter, wie wir das entdeckt waren, war, da war ich gar nicht dabei, weil ich hatte damals einen Arm gebrochen, ja, und die Schulter hatte ich gebrochen, ist mir bei der Eintracht witzigerweise passiert, konnte nicht, eine andere Geschichte, aber konnte ich nicht mitkommen, und Frank musste nach Bremerhaven in irgendeine Scheißdisco. Ich meine, das war ja damals so, weil Anfang der 2000er, von uns hat keiner im Dorian Gray gespielt, wir haben hier Großraumdiskotheken gespielt, das war damals so irgendwie, so wie hier in Rüdermark hier, wie ist es nochmal?
Paramount Park.
Ja, so wie der Paramount Park, Großraumdiskotheken und so weiter. Das war halt im Osten überall, wir sind ganzen Ostdinger alle abgefahren, der Bremerhaven. Ja, ich sage mal aus Witz, ich kenne jede Pommesbude Europas, ja, irgendwie, weil ich das schon aufgelegt habe. Ja, und Frank musste also in Bremerhaven in dieser Scheißdisco spielen. Und dann kommt er da hin und sagt so irgendwie, ey, hier läuft ja nur Hip-Hop. Der so, wie, natürlich läuft hier nur Hip-Hop, was spielt ihr denn? Ja, so und so. Er so, ja, Mann, scheiße, ich bin jetzt erst nach Bremerhaven gefahren. Aber wir machen das so, du gibst mir einfach die Platten. Und dann gab es damals ein Bootleg von AV8, Armand van Helden. Mhm. Und da war Punjabi MC drauf. Und er so, ey, was ist das denn? Ja, das möchte ich gerne einkaufen. Und dann haben wir den, wie gesagt, der Armand van Helden, das witzigerweise von dem Punjabi MC damals auch geklaut, das einfach auf eine Vinyl gepackt. Und wir haben dann wirklich tatsächlich den Punjabi MC ausfindig gemacht. in Birmingham. Und ich werde nie vergessen, wo wir das erste Mal das Lied gehört haben. Ey, wir haben Tränen gelacht. Wir dachten, also wir wussten schon, dass das ein Hit ist, aber es war halt absurd.
Ja.
Das war ja komplett von einer anderen Welt und so weiter. Da sind wir zum Booking in die Schweiz gefahren und haben auf CD damals noch 25 Mal Punjabi MC hintereinander und haben Tränen gelacht. Wir haben gesagt, das müssen wir sein. Ja, und war dann halt natürlich ein Welterfolg. Ja, also irgendwie mit allen Nummern. Das war unsere erste goldene Schallplatte. Wir haben schon viele Sachen gemacht. Also irgendwie. Wir haben auch damals Green Velvet, La La Land, kennt ihr das noch? I'm going down to La La Land. Das ist ein heiliges Techno-Ding. Ja, also kennt eigentlich auch jeder. Und da haben wir mal für die DJs, für die Promotion, für die Plattenpromotion, wir haben immer Vinyl rausgeschickt, haben wir Vinyl geschickt ohne Rillen drauf. Die sind heute also einfach als Witz, als Promo-Gag. Ja? Also ich war ja DJ-Promoter, hab die rausgeschickt, hab die an diese 300 DJs geschickt, die spielen sollten. Da kriegst du teilweise ein paar hundert Euro heute im Internet für und so weiter. Ja, ist halt... Ja, ich finde, man muss nicht alles immer so ernst nehmen, hat schon einen ernsten Hintergrund gehabt, aber wir haben halt auch immer viel, viel gelacht bei der Arbeit. Ja, tun wir heute noch.
Aber ganz kurz, Punjabi MC war,
Mundian Tupatschke, 2004. Die zweite Single ja, haben wir dann schon produziert, die ist Yogi, war auch ein Top 30 Hit.
Aber da war doch so ein,
weil die erste
ein Sample,
war,
oder?
Bitte?
Da war doch so ein Sample drin.
Nee. Ja, doch klar, Knight Rider.
Ja, das, genau ist doch, das ist doch mein Tanz, dieses Springen da immer gewesen im Union.
Genau, aber warte mal, das war einmal das Nightwire-Sample plus.
Ja, der Gesang. Die aber den haben wir alles geklärt. Wir haben den Gesang geklärt. Der Typ, der die Rechte da hat, heißt Ninda. Witzigerweise ist auch Inder, heißt aber Ninda, ja, und lebt in Birmingham. Die kamen alle aus Birmingham. Und da haben wir das geklärt und dann haben wir das gesigned. Und dann haben wir damals auch noch die Version mit Jay-Z verhandelt. In,
Ach, stimmt,
da gab es eine Jay-Z-Version. War auch absurd, wo wir den getroffen haben. Beziehungsweise war ich auch nicht dabei, weil der Frank nur. Weil da saß der wirklich alleine neben so einem schlechten Film mit sieben, war der einzige Weiße halt, ja, irgendwie. Und der Jay-Z hat so Kopfhörer aufgehabt, hat immer durch die Gegend geguckt und hat wohl nie mit ihm geredet, hat das immer ins Ohr wie so ein Kaiser. Ja, bla 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 und so weiter.
Zum anderen, okay. Nicht direkt angesprochen.
Ja, nicht direkt angesprochen.
Mich erinnert, weil ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal gehört habe, ich gedacht, was ist das? Und dann war das immer so ein Durchdreherlied. Wenn das kam, deshalb habe ich Odeon gesagt, weil das war immer auch im Odeon.
Ja, klar, natürlich.
Und dann kam immer dieses Gewartete und dann ging es los. Krass.
Wow.
Okay. Mal kurz in eine andere Zeit versetzt.
Ja.
Aber ganz andere Zeit.
Genau. Plus Stimmung auch. Wow.
Ja.
Punjabi MC, stimmt.
Aber da hatten wir viele. Das war eine geile Zeit. Das war Anfang der 2000er. Da haben wir wirklich den A&R-Markt so im Dance dominiert. Ne? Also wirklich ein Ding am anderen. Milo Jobs. Ich könnte euch die Sachen vorspielen. Ja, dann kennt ihr das auch alles. Ja, also ist halt.
Aber du sagst gerade Dance. Und das war ja eigentlich schon eher so.
Ja, wir haben dann auch Dancing. Aber es ist ja trotzdem. Ging schon in die Hip-Hop. Das war eigentlich eine der wenigen Sachen, die auch Hip-Hop oder Hip-Hop-affin waren und sowas. Der Typ war leider auch ein totaler Spacko, ja. Also der hat sich dann irgendwann, das werde ich nie vergessen, weil das war so eine auch der ersten negativen Sachen so mit Künstlern und sowas, weil der Typ war, hat sich dann beschlossen, ein neues Hobby zu finden, das hieß Kokain. Mhm. Und war dann halt immer irgendwie, wenn wir Interviews hatten mit dem und so weiter. Und ich konnte das nie verstehen. Weil ich dachte, wie dankbar kann man denn sein? Ja, ich habe auch früher mal gedacht und so weiter, auch über diese Branche. Ich habe auch früher mal gedacht, alle in meiner Branche müssen nur geile Leute sein, weil die sowas arbeiten dürfen.
Ja.
Ja, wo ich dann damals Animateur war im Ausland und da habe immer alle Plattenpromoter angeschrieben und so weiter, die ich dann natürlich heute viele Kollegen von früher und so weiter habe gesagt, ey, könnt ihr mir mal das schicken und so weiter. Ich dachte, das ist der geilste Job, es kann gar nichts Besseres geben.
Ja.
Das hat meine Vorsprungskraft gesprengt, dass man so einen geilen Job haben kann. Deswegen, ich habe alles getan, alles, von klein auf und so weiter. Ich bin nach Frankfurt dann gezogen mit meiner damaligen Frau und waren beide jung und sie hat noch studiert und wir haben eine Einzimmerwohnung gewohnt, unten in der Schützenstraße, direkt am Main, war schon eine geile Wohnung und so weiter, aber die Wohnung war wirklich 23 Quadratmeter. Ja, und wir haben ein Ikea-Hochbett gehabt irgendwie, was Kinder eigentlich haben und haben da drunter das Sofa gehabt und oben haben wir, aber es war mir alles scheißegal. Also kommen wir wieder zum Punkt, wo wir ganz am Anfang waren. Wenn dann irgendwelche Spastis ankommen heute irgendwie und meinen so, Kommerz, bla bla bla. Ey, ganz ehrlich, ganz, ganz, ganz lange nicht. Und ich habe auch bis vor ein paar Jahren und so weiter, es ist gar nicht lange her, irgendwie habe ich 2000 Euro im Monat verdient mit, und habe eigentlich vom Auflegen gelebt, mhm, weil ich es machen wollte. Klar, auch mal Pech gehabt, mal Glück gehabt und so weiter. Und deswegen kann ich einerseits darüber, ich bin halt nicht der Typ, weißt du, wo der, ich nehme, wenn jemand ankommt und so weiter, ich mag das nicht, wenn jemand irgendwie doof nicht von der Seite anlabert oder sowas, ja. Aber eigentlich kann man drüber lachen, weißt du, wenn man ja sagt irgendwie, ey, Kommerz, bla 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 und so weiter. Ich habe mir über 20 Jahre bis heute immer auch für die Artist irgendwie immer den Arsch aufgerissen, ne? Jeden Tag und jeden Tag. Ja, und auch mit Robin und so weiter. Es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen und so weiter und dann kommt irgendein Top-Hit geflogen. Und wenn du 14 Radio Nummer 1 mit Robin Schulz hast, irgendwie, dann muss da schon auch irgendwas dahinter sein. Ja. Klar kannst du einmal Glück haben, zweimal Glück haben und so weiter, aber ich glaube an das Glück des Tüchtigen. Das ist auch sowieso für mich das Ding irgendwie. Ich sagte immer, ich habe früher ja auch geboxt oder Kampfsport gemacht und so weiter. Und mir hat mein Trainer gesagt irgendwie, es ist nicht derjenige, der gewinnt, der das größte Talent hat. Es ist auch nicht der Stärkste und es ist auch nicht der, der die besten Möglichkeiten hat. Es gewinnt immer derjenige, der es am meisten will. Und das ist mein Leitspruch. Das ist halt so, was ich heute jungen Leuten sage. Ich will es am allermeisten von allen. Und dann sage ich den Leuten immer wieder, ey, wir müssen das und das machen und so weiter. Gestern interessiert nicht. Ja, was dann teilweise auch vielleicht auch manchmal hart ist für Leute, weil nicht jeder hat so einen Drive, aber ja, ich habe so einen positiven Drive, ja, oder was ich auch gerade sage, irgendwie so, irgendwie dieses Jahr mit meiner Krankheit, ja, also was wirklich krass war, weil mir ist ein zitronengroßer Tumor im Mund gewachsen, obwohl ich vor 9 Monaten noch so eine Komplettuntersuchung hatte mit Magen- und Darmspiegel und allem und so weiter, wegen so einer Firmenversicherung und sowas, und 3 Monate später hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber ich versuche das immer positiv zu sehen, ne? Ich bin da reingegangen, hab gesagt so, ey, wir machen das jetzt. Ich habe so eine 10-Stunden-OP gehabt und so weiter und habe da fast so einen euphorischen Zustand hinterher gehabt irgendwie, nachdem ich operiert worden bin, weil ich auch mal gesehen habe, ey, wie geil sind denn die jungen Ärzte in der Uniklinik und so weiter. Für mich war das früher auch immer so, ey, Uniklinik war für mich, kennst du auch wahrscheinlich, wenn du mit den Kindern rein musst oder so weiter. Das ist ja so ein Schreckensort und so weiter, wo ja 80% irgendwie, nennen wir sie mal nett, komische Leute rumrennen irgendwie, wo man sich wundert, wo die herkommen. Vielleicht lebe ich auch in so einer Bubble. Ja, aber irgendwie, wie geil sind denn so junge Ärzte und so weiter? Ey, die haben mein Leben gerettet, ist so, ja. Und ich bin da so dankbar und so positiv. Auch jetzt irgendwie, wie gesagt, ich habe heute mit einer Strahlentherapie angefangen und bekomme jetzt auch eine Chemotherapie. Und mir ist das so scheißegal, ich ziehe das einfach durch, weil ich einfach das Positive sehe. Und ich glaube, das ist auch so eine Einstellung mit der Musik und so weiter. Du kannst den ganzen Tag da so sagen, ist die Musikbranche, alle sind scheiße, alle haben mich abgezogen und das war scheiße, wo wir gerade Toiletten aka Getränkebestellungsrunde war, hier über Boybands geredet haben und so weiter irgendwie. Jeder hat die Chance. Da gibt's auch ein witziges Beispiel. Ich hatte mal so Jungs irgendwie, das war der erste Internet-Hype, den es damals in Deutschland gab. Da bin ich unterwegs gewesen, damals noch schön mit so einem Blackberry oder war es noch hier diese Nokia Dingszeit. Müsste ich mal nachgucken. Naja, ist egal. Jedenfalls sitze ich im Zug nach Paris und krieg 25 Mal hintereinander denselben Link von Leuten geschickt. Guck mal hier. Das war eine Band aus der Nähe von Ludwigshafen oder Kaiserslautern. Irgendwas Schreckliches auf jeden Fall. Und die hieß Grupp Teckern.
Ah, ja, genau.
Und die hatten einen Song, Wo bist du mein Sonnenlicht? Ey, wir gedacht sowas, ey, das ist so scheiße, unglaublich. Das müssen wir jetzt eigentlich sein, also als A&Rs einkaufen für unsere Plattenfirma. Und ich dann tatsächlich irgendwann den Manager von denen erreicht. Das war irgendein Kumpel von denen aus dem Nachbarhaus, der war genauso ungefähr drauf wie die. Und meinten dann so, ey, ihr seid zu spät, wir fahren morgen nach Berlin zu Universal und wir signen da einen Deal. Also und sowas. Ja, die geben uns nämlich 5.000 Euro. Ich so, ja, okay, krass, ja, wo fahrt ihr denn mit dem Zug lang? Und die so, ja, wir fahren ja, an Frankfurt vorbei. Bin zur Bank gegangen, war klar, war, dass das ein Hit wird, weil das so brutal schon irgendwie gehypt wurde im Internet. Zur Bank gegangen, 8.000 Euro in Kleinschein abgeholt, damit es noch ein bisschen beeindruckender aussieht. In den Zug reingegangen, und wo die in Berlin ankamen und so weiter, mit Fernsehteam, mit Sat.1 und so weiter, weil das ja schon gehypt war und so weiter, hatten die dann bei uns unterschrieben. Ja, und Universal, alle lange Gesichter und sowas. Und das war dann echt eine lustige Zeit und ganz, ganz tolle Jungs auch. Ich habe die mal wieder getroffen irgendwann. Und 3 Monate später, ich konnte das irgendwann nicht mehr irgendwie. Das waren wirklich ganz nette Jungs. Und das war auch das Geile, weil die haben Maschinen im Atomkraftwerk geputzt. Das ist kein Witz. Also wirklich, das war kein Klischee, haben die wirklich. Jobmäßig kannst du in Deutschland nichts Gefährlicheres oder drunter machen eigentlich, ja, irgendwie mit allem. Und auf einmal irgendwie, wo wir das veröffentlicht haben, wurden alle ganz nervös, weil am gleichen Tag sollte auch Deutschland sucht den Superstar mit ihrer Single rauskommen. Und dann waren auf einmal alle ganz, ganz nervös. Jetzt überleg mal, so drei türkische Jungs aus dem Nichts, ja, schlagen so eine Multi-Millionen-Show mit allem und so weiter, mit so einem Lied. Haben auch mit dem Raab da noch zusammengearbeitet. Der fand es natürlich auch geil, hier Deutschland so einen Superstar mal in die Fresse zu hauen, auf gut Deutsch.
Ja, schau mal an, der war, genau. Der
das war genau an dem Wochenende und so weiter. Wir sind dann, glaube ich, Nummer zwei oder Nummer drei gewesen und so weiter. Und haben mit dem dann auch was gemacht. Und eigentlich war das eine ganz geile Zeit. Das ist natürlich dahinter gescheitert, weil es ein Witz war.
Ja.
Ja, und ich habe mich dann immer gesagt, nee, das ist super und so weiter. Aber es war natürlich ein Witz. Und jeder hat darüber gelacht und so weiter. Und waren aber ganz tolle Jungs. Ne? Also das ist halt, die haben dann 3-4 Monate noch Gigs gemacht. Irgendwann haben wir das dann abgesagt, nachdem die dann ausgebuht worden sind. Am Anfang sind sie bejubelt worden. Und hinterher wurde das dann halt eher so Trash und dann fand das keiner mehr geil. Mhm. Und dann haben wir es dann auch irgendwie aufgelöst. Ich glaube, die arbeiten dann auch wieder. Ich glaube, die haben der ganzen Verwandtschaft, kein Witz, alle PlayStation gekauft von dem Geld, was sie gemacht haben und so weiter. Und dann war es das auch wieder. Und irgendwann hat mir da jemand mal irgendwie nochmal schöne Grüße von dem bestellt und sowas. Und einen habe ich tatsächlich mal getroffen.
Geil.
Aber auch lustige Geschichte. Auch entstanden irgendwie aus Schwachsinn.
Ja,
voll. Ich weiß auch früher mit Frank, ey, wir sind irgendwie, wenn wir aufgelegt haben in Rostock und so weiter, sind wir 12 Stunden mit dem Auto am Freitagnachmittag im Feierabendverkehr gefahren. Von den 12 Stunden haben wir 11 Stunden Scheiße gelabert. Das ist halt, war immer hart zu ertragen, auch wenn wir mal Leute dabei hatten für andere und sowas. Mhm. Aber ja, wir machen das echt, weil wir es gerne machen, auch heute noch und sowas. Ja?
Das wissen wir bei uns mit dem Podcast.
Hm? Ja.
Ja.
Nee, ist doch so. Es muss auch Spaß machen und so weiter. Und ich glaube, wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich was anderes machen. Wir haben auch so viele Nebenprojekte, links und rechts.
Ja.
Ja, also ich habe zum Beispiel mit Robin Schulz, habt ihr das mitgekriegt, mit unserer Grillsoße?
Ja.
Mit Robin Schulz Barbecue?
Ja, ich habe es, glaube ich, bei dir wahrscheinlich gesehen.
Oder? Ja, okay. Wäre natürlich geiler gewesen, wenn du es irgendwo anders gesehen hättest, aber nein. Aber ey, wir waren Grill, der Robin ist Hobbygriller, ja, und hat 21 Grill zu Hause. Das geht schon fast an die Dings, wo du dir Sorgen machen musst, dass jemand so, weißt du, aber der grillt halt, es ist halt echt richtig geil, weil der macht irgendwie Fleisch und so, ich habe noch nie besseres Fleisch gegessen als bei dem. Ja, und irgendwann, eine Freundin von uns hat, eine ehemalige Freundin oder ehemalige Begleiterin aus der Musikbranche, hat irgendwann mit ihrem Mann so Gewürze gemacht, Ankerkraut heißt das.
Ja.
Okay. Auch sehr erfolgreich und haben gerade...
Das kenn ich.
An Nestle verkauft und so weiter, ja, also riesengroß, riesen Erfolgsgeschichte. Und ich habe gesagt, ey, lass uns doch auch sowas machen, lass uns auch was irgendwas mit Grillen machen. Jetzt Corona, kannst dich auflegen, können weiter Musik machen, aber lass uns doch sowas machen. Und er so, ja, geil und so weiter. Und dann bin ich komplett durch Deutschland gefahren, habe überall versucht, Partner zu finden, weil ich meine, wir haben ja natürlich selber keine Soße, keine Ahnung von Gewürzen oder Grillsoßen und so weiter. Und dann haben wir einen Partner gefunden aus München, der hat eine große Firma, die heißt Develei. Ja, also die machen so Bautzensenf, Löwensenf, sehr, sehr geiler Typ. Da habe ich zufällig kennengelernt und dann haben wir eine eigene Soßenfirma gegründet. Und dann haben wir gedacht irgendwie, okay, mit was starten wir und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich letztes Jahr im Herbst einen McDonald's-Deal bekommen und haben für die Spicy Chicken McNuggets die Heatwave-Soße gemacht.
Stimmt.
Hey, okay.
Und die wollten, gesehen, tatsächlich, ja. Jetzt, die wollten tatsächlich...
Ich habe es jetzt nicht mit dir in Verbindung gebracht, aber ich habe es tatsächlich... Nee,
genau, ja, stimmt, das ist stimmt, unsere Firma. Ja, und dann haben wir tatsächlich angefangen und haben am Anfang... haben die echt dann 300.000 Soßen für uns genommen. Und wir sagen, was, 300.000 Soßen, ey, Wahnsinn und so weiter. Für das wir ja gar keine Soßenfall mehr haben eigentlich, sondern irgendwie haben wir dann mit unserem Partner da gemacht und haben die die Soßen nach Titeln von uns benannt. Heatwave war halt mein Song, den wir mal hatten. Ey, nach einer Woche riefen die auf einmal an, ey, wir brauchen nochmal 300.000. Wir so, was? Und im Endeffekt haben wir dann in 10 Tagen 5 Millionen Soßen verkauft. Und es gab in Zentraleuropa keine Spicy Chicken Nuggets mehr. Ja? Also total absurd, ja, irgendwie.
Aber bloß, also das heißt diese kleinen.
Diese kleinen. Packung, also 5 Millionen
ja, genau.
Chicken Nuggets
Hosen. Ja, genau.
Ja, und da müssen wir weitermachen. Dann haben wir ein Kochbuch gemacht mit Gräfern Unzer. Robin, also damals hieß es noch Robs Barbecue, aber dann kam mir so ein Spacko-Influencer irgendwo her und hat gesagt, ich heiße auch Rob und so, habe ich nie gehört. Gut, dann haben wir es umbenannt auf Robin Schulz Barbecue, haben jetzt einen eigenen Grill gemacht mit Napoleon, der sich 7000 Mal verkauft hat, haben jetzt gerade unsere ersten Soßen, ich weiß nicht, keiner mehr hier, das hätte ich nicht gleich mitgegeben, unsere ersten Soßen bei Lidl draußen. Unsere erste Soße, unsere Hauptsoße heißt Prayer and Sauce, weißt du, von Prayer and Sea. Heatwave und Love Me Sauce, also nach Titeln von uns, haben wir es jetzt gerade bei Lidl und als nächstes machen wir unsere eigenen Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Aber weißt du was? Für mich ist das wie Merch. Weißt du, früher haben wir T-Shirts verkauft. Du hast ja gerade ein 3P-T-Shirt an, irgendwie.
Hab ich, ja.
Ich habe noch nie jemanden gesehen mit einem Robin Schulz-T-Shirt, obwohl wir auch mal so eine Kollektion haben mit S. Oliver und so weiter. Ja, mir geht's da mehr um die Sache. Ich habe noch nicht einmal geguckt, was ich mit den Soßen verdient habe. Ist auch scheißegal, weil da geht's einfach um die Sache, dass wir es machen. Und das ist dann einfach geil, weißt du? Und mir macht das Spaß.
Ich habe das T-Shirt geschenkt bekommen. Aber zur Soße, was ich geil finde, meine Frage wäre jetzt: Warum habt ihr denn keinen Eistee gemacht eigentlich?
Ja, gute Idee.
Gute Idee.
Nee, teilweise tatsächlich ist das auch angeboten geworden, aber das ist natürlich jetzt total irgendwie
bezogen
und da gibt es glaube ich schon 25 Produkte.
Ja, ungefähr 25, vielleicht auch 45.
Ja, ganz ehrlich, also Ehre dem Ehre gebührt und so weiter. Wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht der Fan von diesen Künstlern und so weiter, ja, aber ganz ehrlich, irgendjemand muss das ja berührt haben und so weiter, sonst hätten die nicht das so viel von verkauft. Ja, und ich finde das ganz geil. Und was das Geile daran ist und so weiter, wir haben ja ganz viele Werbedeals schon früher gemacht, für Nivea, S. Oliver, mit denen haben wir mal einen Film gedreht, den könnt ihr mal gucken, der heißt Robin Schulz The Movie, bisschen bekloppter Titel bei YouTube. Ja, aber da sieht man so ein bisschen auch, wo wir herkommen, auch mit Robin, der ist schon 6 Jahre alter Film oder so weiter. Ja, ich versuche immer geile Sachen drumherum zu machen.
Deswegen stehen da drüben die
Nivea-Dosen. Ja, die stehen da noch und so weiter. Falls mal jemand schlecht riecht hier, können wir dem noch mal ein kleines Gastgeschenk mitgeben. Ja, ihr kriegt keine, nicht dass ihr denkt. Nein, aber wisst ihr, was ich meine?
Der
das ist halt
schon geklaut.
Nein. Spaß beiseite, das ist halt. Ich finde das geil. Ich finde immer, das Drumherum ist halt auch wichtig.
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich ist das Endergebnis auch wichtig und so weiter. Wenn du jetzt eine Platte machst und so weiter und die floppt und so weiter, ist es halt scheiße.
Ja.
Und so weiter. Aber so der Weg. Weißt du, was das Geilste an meinem Job ist? Was wirklich das Allercoolste ist und so weiter, ist halt, egal wo ich auf der Welt bin, egal wo. Es wird keine 20 Minuten dauern, wenn ich das Radio anmache, welchen Song von mir hören. Die letzten 20 Jahre, das ist so. Ob ich in Indien bin, ob ich in Europa bin oder ob ich in Amerika bin. Ich werde einen Song hören, mit dem ich irgendwo in Verbindung stand. In Europa höre ich auch, oder in Deutschland höre ich auch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Wenn ich mal gehe, ja, guck mich so skeptisch an, ja, dann höre ich in einer Stunde 7 Titel oder 8 Titel von mir. Wenn ich mit Frank im Ausland bin, wir waren jetzt in Italien, waren wir auch bei so einem Lambo-Event, irgendwie waren wir eingeladen, irgendwie im Schnee, dann, wir nennen das SDM-Bingo. Sagt einer, was sagst du, 15 Minuten, ich sag 17 Minuten und so, was, wer näher dran ist, ja, spricht mit meinem Sohn immer mit Verlängerung. Wie viel sagst du, 3 Minuten, 4 Minuten, ist ja mittlerweile so. Und wir machen das dann immer mit Titeln, bis ein Song von uns im Radio kommt. Das ist eigentlich geil, darauf bin ich auch stolz und sowas. Oder? Und das ist halt auch total oft, wenn ich mit jüngeren Artists rede und denen sag so sowas, ja, das habe ich auch gemacht. Die fühlen sich schon fast verarscht. Mhm. Ja? Oder wenn ich hier mit meinem Sohn, wenn im Stadion dann irgendwie ein Titel läuft, irgendwie wenn die sich warm machen oder so weiter, oder ein Titel von meinen Jungs von früher und ich meinem Sohn sage, ey, das ist auch von Papa. Den interessiert es natürlich null, ja. Das ist letztens meinte irgendjemand, ey, dein Papa. Voll der coole Typ und so weiter, hat aber so geile Autos, was macht denn der beruflich? Hat er so abgewunken, als wäre ich irgendein Banker oder so weiter und sagt so, ey, der macht Musik. Weißt du, als wäre das irgendwas Abfälliges, weißt du? Da dachte ich auch so, okay, verkehrte Welt, aber
ist sehr gut.
Ist doch scheißegal.
Der macht einfach Musik.
Ja, ich glaube, das ist so ganz natürlich.
Ja. Geil. Was macht der denn da auf Musik?
Ja, aber das ist krass, weil ich meine, du hast jetzt so viele Sachen gesagt und das hast du am Anfang auch schon mal erwähnt, dass du gar nicht so auch im Vordergrund stehen willst. Aber die Verbindung und jetzt über so einen langen Zeitraum, die du hast, jetzt, ich meine, was du jetzt alles an Titeln und so weiter gesagt hast, das ist ja unfassbar, was das für ein Katalog ist. Ich muss sagen, das habe ich so, also dass das so, zentriert ist bei dir, also so eine, wie soll ich sagen, sehr radiofüllende, kannst ja stundenlang nur die Sachen aus deinem Haus hier praktisch spielen. Was man so tagtäglich hört und aber die für mich die Verbindung so nicht da war, weißt du? Du sagst, was da an über die Jahre an einem Portfolio erstellt worden ist, ist Und da sagt er irgendwas von früher, ja, das war da. Und das ist schon ein krasser
Film. Ja, und das ist halt das Ding, weißt du? Ich meine, wie gesagt, man darf sich da aber nicht zu sehr
drauf ausruhen.
Ne? Was nee, die ganze man Zeit darf sich nicht drauf ausruhen, weil am Ende des Tages und so weiter merkt man ja immer wieder, dass das dann alles nicht interessiert, weißt du? Ja, und wir haben auch, guck mal, ich stecke auch immer sehr viel noch in die Firma rein und so weiter und alle fragen so, warum arbeitest du denn noch und so weiter. Hey, ich investiere auch blöd. Ich habe ja mal um die Studios gezeigt und so weiter. Das hat zwischendurch einfach mal so ein Ding, das hat halt sehr viel Geld gekostet, weil ich einfach an große Sachen glaube. Mhm. Ja, und ich glaube auch daran, wie gesagt, wenn man zweimal für einen Grammy nominiert, ich will halt immer einen gewinnen. Mhm. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen jetzt über den Sommer und so weiter, Krebserkrankung und so weiter, war ich mal kurz mal ein paar Tage so geläutert und so, ah, jetzt machst du echt mal ruhig und jetzt fährst du fünfmal im Jahr nach Italien und so weiter, jetzt kaufst du dir ein Haus da und verbringst den Sommer da und so weiter, ey, und nach drei Wochen, weißt du. Ich habe das erste Mal gemerkt, wo ich gesagt habe, irgendwie zu jemandem, ey, du sagst noch einmal, ich hau dir was aufs Maul und sowas. Dann dachte ich so, geil, bist du ja genesen. Ja, ab jetzt, also auch als Witz, ja, mache ich ja nicht jeden Tag. Aber hier, nein, aber das ist so, weißt du, geht halt immer weiter. Das ist doch auch geil so.
Ja.
Ist doch, und das versuche ich auch so an meine Kinder irgendwie so, weißt du, ich finde, die können alles machen. Eine gute Freundin von mir, das ist die Bookerin von David Guetta, also mit dem habe ich auch viel gearbeitet, also haben wir auch viel produziert für David Guetta und das ist so der, das ist auch so jemand, also mittlerweile nicht mehr, aber es gab eine Zeit, da wisst ihr noch, wo die Leute so David Guetta-Witze gemacht haben und immer so, da können nur drei Akkorde spielen und so weiter. Das ist der größte, den ich kenne im ganzen Musikbusiness. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der so dieses Feuer hat, irgendwie, obwohl der hundertfacher Millionär ist und so weiter, ja, irgendwie immer weiterzumachen. Und immer wieder einen Hit zu haben und so weiter und so positiv zu sein. Ich habe von dem noch nie ein Scheißwort gehört. Ja? Das ist genauso mit meinem Freund Rafa, den ihr ja auch kennt und so weiter. Ja? Ey, das ist der positivste Mensch, den ich kenne. Der hat früher nur Scheiße gemacht. Ja? Und irgendwann hat es bei denen so einen Knack gegeben. Ich kenne niemanden, der jeden Tag aufsteht und sagt so, ey, wie geil ist das denn und so weiter und bla und ich will das auch und so weiter und super, wie du das machst und so weiter. Sowas mag ich. Mhm. Und nicht irgendwelche Penner, die den ganzen Tag da irgendwie so, das geht, das ist scheiße, so und so, ja. Ey, die Musikbranche, alle haben mich rangekriegt. Kennst du das Ganze? Weißt du selber an der Musikbranche? Ja. Diese ganzen Entschuldigungen, den ganzen Tag ist Rumgeheule. Ja. Das ist passiert und das ist so. Und klar gibt es Schicksale, wo es dann doof gelaufen ist und so weiter, aber jeder hat selber eine Hand. Und auch genau. Du mit 47er Jahrgang, mit 45.
Ja.
Ja, David Guetta ist mit 40 erfolgreich geworden erst. Tatsache. Der ist jetzt 54. Einzige, wofür ich den hasse, ist, dass er jetzt noch einen Waschbrettbauch hat. Das will ich schon ziemlich verschlechtern. Aber ganz ehrlich, irgendwie.
Zu Recht.
Weißt du, aber es gibt so Leute.
Hast du und zu Recht hat er ihn, weil er auch viel trainiert. Aber
ja. Und es gibt auch Leute, das akzeptiere ich, die sagen, ich brauche das alles nicht.
Ja.
Ja, und ich will einfach nur meinen Sound machen und ich will am Wochenende vor 30 Leuten in einer Bar spielen und so weiter. Hey, fair enough. Aber dann beschwer dich nicht darüber, wenn andere Leute es anders machen.
Auf jeden Fall. Und guck mal, ich habe auch so eine Zeit lang habe ich sehr viele so Producer-Videos mir angeschaut, die auch ein bisschen verschönt sind. Ne? Ryan Leslie zum Beispiel hat immer sehr coole Videos gemacht. Und klar weiß man, dass es auch ein bisschen überspitzt ist und so. Und auch bei David Guetta gab es so ein Video, wo der mit seinem Laptop im Hotelzimmer sitzt und irgendwie was produziert, sage ich jetzt mal. Und das war nicht gestellt. Also man hat gesehen, dass der das gerade irgendwie einspielt, gerade macht und ey, ganz ehrlich, die können alle sagen, was sie wollen über ihn, wenn der dann irgendwo hinkommt und halt eine große Gage bekommt. Ja, sorry, der ist halt auch einfach erfolgreich. Das heißt, wenn du deinen Club voll kriegen willst, musst du diese Gage bezahlen, dass dieser Mensch bei dir auflegt. Plus, wenn dann jemand sagt, so ja, da hat er dann einen Stick reingesteckt und dann sein Set runtergespielt, ja und?
Ja, aber das macht ja genauso wie die anderen, die auch einen Stick reinziehen. Was denkt der, was dann irgendwie der Techno-DJ macht?
Ja,
plus, dass der das zelebriert kurz, und so weiter.
Und nochmal, ganz kurz, ja. Dieser Typ hat einfach ob er die, wie auch immer diese Hits entstanden sind, ob die gekauft sind, ist doch scheißegal, er hat's gemacht.
Ja,
die
sind aber nicht gekauft bei dem, ich kenne keinen, der ruft sich manchmal nachts um drei an und so weiter. Ey, letzte David Guetta Album.
Ja.
Der Typ, also da war ich echt viel in den USA, ich bin schon viel unterwegs gewesen. Ja, und egal wo ich war, irgendwelche Songwriter getroffen, ob das in Arizona, in Utah, in Las Vegas, in L.A. oder whatever war, haben die mal gesagt, witziger, ey, der Guetta war auch gestern da. Ich dachte, der hat sich geklont. Der hat 120 Tracks gemacht für sein Album, wovon nur 20 genommen worden sind.
Ja.
Aber nur mit, ich rede hier von Sia, bla 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 und nur die geilsten Leute und so weiter. Und was der geil macht, der holt sich immer wieder die jungen Leute, die geil sind und so weiter.
Aber guck mal, das wird doch auch gehatet. So dieses so, ja, ist ja einfach, wenn du dann dir Sia holst und dann die drauf hast. Ja,
aber Sia ist doch ihm nur bekannt geworden durch Titanium. Die kannte doch vorher gar keiner.
Okay, nehmen wir noch eine andere Sängerin.
Nein, aber was ich meine, aber das ist natürlich der Vorteil mit allem drum und dran.
Na klar,
aber so läuft es doch irgendwie da bei den Großen auch. Da beschwert sich doch auch keiner. Ja, denkst du, Guns N' Roses haben früher am Lagerfeuer gesessen und haben dann irgendwie Sweet Child O' Mine gespielt, in einem Gitarrenriff gespielt. Guck dir mal die CDs an. Da sind 25, texted by so und so, produced by so und so, Beastie Boys, Rick Rubin und was auch immer alle irgendwie, Quincy Jones und so weiter, diese ganzen großen Produzenten. Denkst du, das war bei den anderen Leuten früher? Die denken Leute, dass irgendeine Rockband da am Lagerfeuer sitzt und irgendwie und dann schreiben die was irgendwie unter Heroineinfluss.
Machst du alles kaputt.
Das kann nein. Ich will das gar nicht kaputt machen. Das gibt's bestimmt auch und so weiter. Aber es sind halt immer Teams und das ist das Gleiche, weil du mich ja gerade auch gesagt hast, ey, ich wusste nicht, dass du die zentrale Figur bist. Ich bin natürlich die zentrale Figur. Ich bin der Motor. Hätte ich den Frank Klein nicht, wäre ich schon lange pleite. Ganz einfach, weil ich keiner bin, der mit Finanzen gut umgehen kann und so weiter. Hätte ich meine Jungs nicht hier, die hier das und das machen, hätte ich nicht so viele Artists, weil es gar nicht ging.
Ja.
Aber ich bin der Motor. Ich bin derjenige, der sagt so, auf geht's, heute hauen wir uns, weißt du, so ein Motto, ja, im übertragenen Sinne irgendwie. Und der sagt irgendwie, auf geht's in die Schlacht und wir machen das und das.
Ja
irgendwie. Und mittlerweile natürlich sehr erfolgreich, also eigentlich schon immer erfolgreich. Aber wir haben da nie so drüber nachgedacht. Wir sind dann immer noch so, oh, guck mal der und so weiter. Mhm. Das kennst du doch auch so irgendwie denkst du, ich weiß nicht, jetzt irgendwie, vielleicht schlechter Begeicher, wo du damals Rap-Soul gemacht hast und so weiter. Oh, guck mal die anderen und so weiter. Und eigentlich dachtest du so, eigentlich bist du ja viel erfolgreicher als die. Ja? Das ist bei mir immer noch so, dass ich immer so nach links und rechts gucke.
Mhm.
Und ich glaube, wir haben da schon einen guten Namen. Also, oder ich habe da einen sehr, sehr guten Namen. In dieser weltweiten Dance-Szene, also ich denke, da kennt mich schon jeder, also und bin da respektierter Mann, was mir auch gefällt, ja. Aber
ist ja auch vollkommen okay und legitim. Also ich meine, wenn man sich das irgendwie auf lange Zeit erarbeitet hat, so dann
ja gut, ich sag mal so, du hast
die Lorbeeren ernten dafür.
Ja, du, was du gesagt hast vorhin, du kannst halt über Nacht einen Hit machen oder sonst irgendwas, aber diesen Respekt und dann noch weltweit, den musst du dir halt erarbeiten, den kannst du halt nicht über Nacht machen. So.
Genau.
Und das ist halt das, was haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber was viele nicht verstehen, die sehen dann den Erfolg und sagen, ich will das auch haben, aber was dahinter steckt.
Und das ärgert mich so sehr, zum Beispiel irgendwie an diesen Internet-Trolls. Gerade so eine Geschichte, was wir gerade hinter uns haben. Mhm. War nicht so schlimm, aber mich ärgert das trotzdem. Mich ärgert das halt, dass da irgendwelche Arschlöcher irgendwo an einem einsamen Computer sitzen und irgendwelche doofen Kommentare machen und so weiter, obwohl sie eigentlich von Tun und Blasen gar keine Ahnung haben und so weiter. Irgendwie mit allem, dass jeder heute die Fresse aufmachen kann und irgendwas sagen kann.
Ja.
Ich finde das schrecklich. Ja, irgendwie, weil auch im Internet und so weiter. Ja, das ist also, oder im Internet, und da versuche ich auch meine Kinder sofort zu schützen. Ja, weil irgendwie, ich werde nie vergessen, wo mein Sohn Robin, der heißt witzigerweise auch Robin, der hieß aber schon vor Robin, bevor ich Robin Schulz hatte. Das führt ab und zu auch zu Irritationen, weil ich so ein Robin-Tattoo am Unterarm hab. Ja, und die denken wir alle, ja, irgendwie Robin Schulz, nee, nicht ganz toll, aber früher war das doch mal geil, werde ich nie vergessen, da war ich mal unterwegs, da war mein Sohn irgendwie 3 oder 4. Da hat Robin Schulz auch schon gemacht, ja, und irgendwann sage ich so, ey, Robin, hör sofort auf mit den Stiften das Auto voll zu malen. Und es war einer vom Radio, also ist es Robin Schulz? Ich so, ja, der ist noch ein bisschen durch vom Wochenende. Das war halt irgendwie. Nein, aber das versuche ich auch so beizubringen, weil letztens meinte er so irgendwie vom Jahr so, ey, wir müssen jetzt unbedingt irgendwie, der hat immer irgend so ein bescheuertes Online-Spiel gespielt, wie hieß es nochmal? Brawl Stars.
Ah ja,
da gibt's irgendwie so Influencer auch bei YouTube, die dann sagen irgendwie, der sagt so, hey, wir müssen jetzt unbedingt diesen Pulli für mich bestellen und so weiter, weil da gibt's nur noch 2 Stück von. Weißt du, so dieses Internet-Hype, und die haben mir erklärt, so, nee, die verarschen dich, da gibt's noch ganz viel mehr von und so weiter, weil das ist Spreadshirt und so weiter, und die machen das erst irgendwie, weißt du, und das ist halt irgendwie.
Ja, ich glaube, das ist ganz schwer, diese ganze Blender-Nummer und Verkaufen und was ist echt und was nicht echt. Das weiß man selber ja manchmal gar nicht, aber für Kids ist es noch mal schlimmer und da bin ich auch immer echt. Ich weiß nicht, krieg das auch jetzt kommt so langsam so ein Alter, wo man das halt mitbekommt, halt mit diesem ganzen YouTube-Kram. Und also wie gesagt, ich hab's ja vorhin auch schon mal erklärt, mein Großer ist so ein richtiger Eintracht. Fußball ist jetzt da total drin und guckt sich dann auch immer die Zusammenfassung gleich an, wenn er abends schon ins Bett muss und so, auch von anderen Mannschaften und so. Und sag ich, Dann sitzt er manchmal da und guckt irgendwelche Videos, wie andere FIFA spielen. So, also Computerspiel. Das, da sage ich mir, verstehe ich nicht. Du machst das aus und zockt lieber selber oder mach lieber was anderes. So, ja. Wo dieses Ganze, das verstehe ich einfach nicht mehr, womit diese YouTuber ihr Geld verdienen. Die spielen Computerspiele, die zum Teil schon total durch sind und damit, und das gucken sich noch sehr, sehr viele an.
Ja.
Und das ist sowas, wo ich sage, okay, das ist das jenseits von, also da komme ich nicht mehr hinterher.
Ey, aber ganz ehrlich, wenn jemand noch gut Computerspielen kann und kann was gut, da würde ich ja noch sagen, Alter, fair enough, dann
verdienst halt viel
Geld.
Ja.
Aber wenn da irgendein Spacko steht, irgendwie rülpst die ganze Zeit, guckt auf irgendein guckt auf den Fernseher und kommentiert irgendwelche Sachen und so weiter.
Boah,
was mich auch immer wundert, ist irgendwie so junge Damen und so weiter, irgendwie, die ein paar Follower haben und so weiter und dann irgendwie andauernd für 5.000 Euro Hotels und so weiter. Was ich meine, diese ganze. Ja, diese ganze Influencer-Geschichte und so. Aber ey, ganz ehrlich, irgendwie, es muss ja auch einen Grund haben. Wir sind alte Leute in dem Fall irgendwie und fair enough, wenn das gut für die läuft und sowas, dann.
Es gab mal eine Phase, während Corona war das, da haben wir dann so Mittagspause gemacht, was gegessen und dann haben wir tatsächlich Videos geguckt, wie eine Pokémon-Packs auspackt. Und das habe ich eine Zeit lang mitgegeben, weil dann saß du wirklich da. Weil ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, weil dann hast du diese Spannung, hat der jetzt einen, der 800 Euro wert ist oder so. Aber dann irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich genug von diesen Videos gesehen. Das war dann zum Glück auch wieder schnell vorbei. Aber was es da alles gibt, also es gibt, da gibt's wirklich alles. Die kommentieren alles, die erzählen alles, die spielen alles, die weiß ich nicht. Also ich komme damit nicht mehr hinterher, muss ich ehrlich sagen. Ja, also
ich bin auch kein Fan von.
Es gibt Reaction-Videos zu Songs zum Beispiel und dann gibt's Reaction-Videos zu den Reaction-Videos.
Nein.
Doch.
Okay. Ja, jetzt ist es gut.
So, dann ist vorbei.
Bin ich raus.
Ja, ich muss das auch nicht verstehen.
Nee.
Aber... Ja, ey, wie gesagt, ich gucke mir manche Sachen auch ganz gerne an und so weiter. Also ich gucke mir ganz gerne diese Hip-Hop-Beefs und sowas an und so weiter, weil das ist ja teilweise komplett absurd, was da teilweise passiert.
Ja.
Und überhaupt diese ganze Welt, ja. Aber
die machen das, was du jetzt so nicht machst, die machen sich dann wieder wichtiger, als sie sind. Aber das funktioniert ja auch, wenn man sich die Klickzahlen anguckt.
Ja. Ah ja, sagen wir mal so irgendwie. Da wurde natürlich auch in den letzten Jahren, das will ich aber gar nicht aufmachen, das Thema, das ist natürlich auch viel Schindluder betrieben worden in den letzten Jahren und sowas. Ja, und da muss ich auch der Plattenindustrie leider auch mal einen dicken Mittelfinger zeigen und sowas, ja, weil da wurde schon viel Scheiße gemacht und so weiter. Ja, das sind immer witzigerweise die gleichen Manager und so weiter im Hintergrund, die da Wunder vollbringen und so weiter. Und da gehen Leute in Hongkong auf eins und so weiter mit deutschen Texten und die Plattenindustrie sagt, ja, das ist ja, weil die gerade alle im Urlaub da sind und so eine Scheiße. Da wurde halt so viel blöde Sachen gemacht. Es geht gerade im Berg runter wieder irgendwie, aber gerade 2018, 2019 und so weiter, war ja, als wären alle total bekloppt. Das ist aber nicht nur ein reines deutsches Thema, es ist ein weltweites Thema und da wurde halt viel Scheiße auch gemacht. Also um es auf den Punkt zu bringen, betrogen. Ja, also gerade mit Klickkäufen und was und allem. Und das ist gerade in dem Thema das gewesen. Aber auch das ist nicht mein Kampf, weil das ist halt, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen besser gerade. Ja, und dass da neue Regularien sind. Aber es ist natürlich schon teilweise verwundert, wenn da irgendwie Petra 33 mit Vesna 66 irgendwie am ersten Wochenende ein Lied macht, die hat vorher noch keiner gehört, und dann schlagen die einfach mal die Algorithmen von Justin Bieber und Ariana Grande, die größten und so weiter, und gehen dann irgendwo noch in Afghanistan auf eins, jetzt übertrieben, weißt du, und alle so, Jenny, das ist ganz klar, weil die hatten gestern einen afghanischen Döner und deswegen, weißt du, so. Das ist schon teilweise echt absurd gewesen, was die Plattenindustrie sich da gemacht hat, also in den letzten Jahren veranstaltet hat. Aber das ist auch zum Beispiel so ein Thema, wo ich mit Stolz sagen kann, ich habe in meinen 23 Jahren noch keinen Schindluder getrieben und ich habe auch noch keinen abgezogen. Also jetzt nicht irgendwie, also klar müssen wir alle Geschäftsleute, wir müssen alle leben.
Ja.
Und es ist auch nicht für alle Leute gut ausgegangen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mit dem Finger klicke und morgen sind alle Stars und so weiter. Es gab da auch Leute, die haben es halt nicht geschafft. Ja, und da muss man halt irgendwann auch mal sagen, okay, wir machen nicht weiter. Wir haben aber auch andere Leute, wie diesen Hugel zum Beispiel, der 8-9 Jahre bei uns einen Flop nach dem anderen hatte und dann hat er jetzt auf einmal Welthits gehabt. Mit diesem Bella Ciao und hat jetzt sehr viele Clubsachen, spielt mittlerweile in Las Vegas, ist gerade nach Miami gezogen und so weiter. Da sind wir auch wieder bei dem Thema. Es gewinnt immer der, der es am meisten will. Nie aufgeben. Geht immer weiter, immer weiter, immer weiter.
Ja.
Und wir können das alle schaffen. Und wenn du morgen nochmal einen Grammy gewinnen willst, ja, dann musst du dich halt auch drum kümmern. Wenn man aber nichts macht und so weiter, irgendwie und
die Chance ist da.
Ja, so ist es ja, weißt du, ich meine? Ja, also ich glaube jetzt nicht mehr, dass wir Eintracht-Profis werden. Ja, es gibt dann auch, aber gerade in der Musik, nee, alles ist möglich.
Ja, gut, wir drei vielleicht.
Bei der Eintracht?
Ja,
ja, das wird schwer.
Das wird ich habe mir mein Knie verdreht vor ein paar Monaten.
Du siehst, da hast du schon eine Ausrede. Und,
wir könnten Profi-Fans werden.
Nee, ich gehe lieber am Wochenende auch mit meinen Jungs auf den Sportplatz. Sag dann doch. Lass die spielen.
Spiel die auch Fußball? Ja, ja. Ja, ich bin auch jeden Samstag im Regen und Sonntag irgendwie mit meinem Großen. Der Kleine hat Gott sei Dank aufgehört, weil das war halt echt zu viel. Der macht jetzt Judo und Karate und sowas.
Ja. Auch gut.
Ja, ja, auch gut. Gute aber, ja.
Der lebt dann die Mr. Miyagi
Ja, auf jeden Fall. Sache morgens. Auftragen, polieren.
Genau. Ach, der poliert dann den Lamborghini.
Der ist der das Auto angefasst hat. Warum du rauchst?
So sieht's aus. So sieht's aus.
Siehst du? So schließt sich der Kreis am Ende.
Wie sieht es denn eigentlich aus? Eintracht seid ihr aber auch große Fans, hä?
Selber. Ja. Also Tobi ist noch ein bisschen größerer Fußball, also prinzipiell. Eintracht natürlich ich auch als Frankfurt, aber Tobi ist noch ein bisschen fußballaffiner als ich.
Ja.
Gebe ich offen zu. Der ist so.
Ja, du hast mit Fußball
nicht mehr gut. Nicht wirklich.
Ist das selten in der Musikbranche, muss ich sagen. Gibt wenig Leute. Es gibt wenig Leute
jetzt
in der
Musikbranche. Haben, meinst du?
Es gibt ganz wenig Leute, die was mit Fußball im Hut haben. Ach, es gibt so, ganz wenig. Ja. Richtige Hardcore-Fußballfans in der ganzen Musikbranche, die ich so kenne. Also jetzt in der Plattenindustrie.
Was heißt Hardcore-Fußballfan? Also für mich war, also ich habe auch, ich muss auch dazu sagen, ich glaube, ich war als Kind nie im Fußball erfolgreich. Und deswegen habe ich mir ganz schnell andere Sportarten gesucht.
Ja. Was hast du gemacht?
Basketball.
Basketball?
Ja.
Warst du bei den Skyliners auch mal?
Ja.
Das habe ich bis jetzt echt verpasst. Oder? Echt? Ich habe jetzt so ein bisschen, ja, war ich nicht einmal.
Noch nie da gewesen.
Aber ich bin großer Eishockey-Fan mittlerweile auch von den Löwen. Da bin ich auch mittlerweile Sponsor. Seht ihr hier das Bild?
Ja.
Weil ich bin dann irgendwann gefragt worden, ich bin da hingelockt worden, vom Vega, by the way. Mhm. Ja, und dann war ich mit dem Vega und dem Timmy Chandler waren wir mal beim Eishockey vor 4-5 Jahren.
Ja.
Und ich bin natürlich hängen geblieben und so weiter. Und da habe ich mir schöne Dauerkarte aufschwätzen lassen, dann eine zweite. Und gehe da jetzt echt wirklich hingehen. Mittlerweile bin ich Sponsor da auch. Und aber ich wollte nicht auf dem Trikot sein und so weiter. Das ist hier, das ist also das Trikot, was du hier vorne siehst, das war ein Fake, das haben sie mir damals gezeigt, nämlich Trikot. Da habe ich gesagt, lass uns doch was Geileres machen. Und mittlerweile sponsere ich die Schlägereien. Also wenn die Spieler sich auf dem Eis hauen und so weiter, gibt es eine Durchsage, der Austausch von Nettigkeiten wird präsentiert von Stefan Darburg Management. Ja, und das ist so ein bisschen, ich finde das lustig, ja, und haben letztes Jahr auch die beste Schlägerei ausgezeichnet, mit einer Sinnuhr. Wurde dann auch hinterher beim Aufstieg und so weiter dann. Gut, ja. Und sehr lustig. Mache ich weiter, auch dieses Jahr. Also wenn ihr beim Eishockey seht und wenn sich jemand haut, achtet mal drauf, gibt es eine Durchsage, der Austausch von Nettigkeiten wird präsentiert.
Und Sinn unterstützt das?
Nein, ich habe eine Sinnuhr gekauft dann für den...
Ach so, du hast die gekauft, okay.
Ja, da gab es so eine Löwenuhr, da haben wir die Manuel Strodel, da gab es eine Abstimmung, Fight des Jahres und ist aber auch mit dem Augenzwinkern, weil beim Eishockey gehört das jetzt natürlich. Zum guten Ton.
Ich habe mich nur gerade gewundert, weil so eine seriöse, auch sehr gute Firma wie Sinn... Dass die das auch unterstützen, quasi, hätte mich gewundert.
Ja, es ist ja lustig. Ja. Also,
ja.
Jeder, der hört, der lacht ja. Oder? Der sagt ja nicht, so, um Gottes Willen, irgendwie unterstützt Gewalt. Und beim Eishockey gehört es zum guten Ton.
Ja.
Es ging dann so weit schon mal, dass er auch gesagt hat: Ey Jungs, könnt ihr euch heute mal prügeln? Ja, machen wir. Oder? Aber war dann auch nicht so. Aber.
Ich meine, also, du bist in ganz schön vielen Feldern unterwegs hier.
Ja, das sind ja so Nebensachen und so weiter. Also, ich gehe da gerne hin. Ist ja auch meistens sonntags und freitags dann und sowas. Ja. Wenn dann irgendwie Champions League bzw. Europapokal, Playoff und noch ein normales Bundesligaspiel wird, wird es dann auch ein bisschen viel. Da hat man schon ein bisschen Stress, weil, aber dann gehen auch teilweise Mitarbeiter dann mit unseren Karten dahin.
Ja. Geil.
Nehme ich euch mal mit zum Eishockey.
Ja, gerne. Aha,
guck mal, er hat gesagt, er wurde dahin gelockt. Hast du es
gehört? Ja, er lockt jetzt uns.
Das war jetzt die teuerste Einladung, die ihr in jedem Liga bekommen habt.
Ja?
So war es bei mir.
Scheiße. Sehr gerne, nehmen wir sehr gerne an. Ich muss auch dazu sagen, und das kannst du eigentlich auch sagen, Tobi, gleich. Aber wir beide haben schon zusammen auf dem Altarm
an der Nidda Eishockey gespielt.
Ja. Aufgrund unserer Vergangenheit.
Ja.
Also auf meiner war, weil ich irgendwann auch Bock hatte, also ich bin irgendwann auf die Eisbahn gelockt worden, in so einem, ich sag mal so, weiteren Familienausflug und musste so als Leihschuhe diese Eiskunstlauf
Schuhe anziehen.
Ja, die weißen. Ja. Genau, damals war eine, heute ist auch anders, aber damals habe ich wirklich so, eigentlich weiße, ja, das sind eigentlich Frauen.
Nee.
Schlittschuh.
Nein, das sind diese Eiskunst-Schlittschuh, glaube ich.
Nee, die ja, die aber Männer haben schwarze, genau. Frauen haben weiße.
Okay, so gut wie ihr kenne ich mich da nicht.
Sorry, aber es gab, genau, es gab nur weiße. Und mir hat es trotzdem, plus mir wurde gesagt, ich muss auch wirklich dicke Handschuhe anziehen, weil es kann ja sein, dass jemand über die Finger fährt und dann Kufen, Finger ab und so. Und ich hatte wirklich so Winterhandschuhe. Ich sah aus wie ein Idiot. Als Kind auch noch. Also du wirst von anderen ausgelacht auch. Und hab mir geschworen, ich komme zurück und ich kann Schlittschuh fahren und dann habe ich Eishockey-Schlittschuhe an und geile Klamotten und so, das habe ich geschafft. Und ich habe auch sogar auch mal ein Jahr gespielt.
Echt?
Ja.
Hier in Frankfurt?
Ja.
Bei den Lions damals, oder?
Nee, die gab es noch nicht. Das war Eintracht.
Eintracht war es, ja, ne? Ja. Cool.
Aber also wirklich.
Ja, wenigstens hast du mal für die Eintracht gespielt. Scheißegal.
Ich auch.
Ja?
Soma. Stimmt, Tobi auch.
Soma 2.
Aber du warst Fußballer, ne?
Ja.
Was warst du?
Ja, ich habe immer eine Saison durch einen Freund, der dort spielt, bei der, ich glaube, die hieß Soma 2 bei Eintracht. Wir haben im Riederwald trainiert und haben dann so Freundschaftsspiele gemacht, aber das war so ganz weit weg vom Professionellen. Das war geil, weil wir haben ja die Original-Eintracht-Trikots vom Jahr, glaube ich, davor gehabt. Und wurden sogar Autogramme gefragt, wo ich gesagt habe, okay, hier ist keiner dabei, der nur annähernd irgendwo im professionellen Fußball. Also ich bin fußballerisch in Bockenheim verwurzelt bis heute. Da habe ich meine A-Klasse gespielt, habe auch als Trainer da was gemacht und so weiter.
Ja.
Meine Jungs, die spielen jetzt bei uns in Bräuningsheim. Aber da bin ich halt mal mit Marius damals hingegangen. Und wir haben uns umgezogen. Wie heißt die Schule, die da neben dran ist im Riederwald? Irgendwo im Keller, und da haben die so einen Raum, auch das ist auch so, was wir vorhin gesagt haben, so ein alter Keller mit Wimpeln und alles, da könnten die Wände Geschichten erzählen, so. Mhm. Und dann habe ich da mal mitgespielt, aber dann sind wir halt immer 40 Kilometer hinter Hanau irgendwo hin aufs Dorf und haben dann da gespielt und dann hast du dann die Hucke voll gekriegt irgendwie, und dann war mir das irgendwie, dann kam auch mein Sohn war auf der Welt und ich wollte eigentlich nur so ein bisschen kicken, aber es war dann alles zusammen ein bisschen anstrengend gewesen. Aber tatsächlich habe ich auch mal für die Eintracht gespielt. Aber mein Vater hat Eishockey für die Eintracht gespielt und mein Onkel sogar Hessenauswahl vor 100 Jahren. Da war ich noch nicht mal angedacht, aber da habe ich nämlich auch ein schönes Foto von meinem Vater im Eishockey-Dress. Da hat er auch schon seine Stories erzählt, wie die damals gegen Mannheim die ganzen GIs gespielt haben und Kanadier und so weiter und so fort. Also das ist so, Eishockey ist auch so eine, dafür war ich so wirklich, ich weiß gar nicht wann, es ist 100 Jahre her, dass ich mal bei den Löwen war.
Ja.
Aber Eishockey war immer so ein bisschen, dadurch, dass mein Vater das gespielt hat, weißt du, war das auch immer so eine Sportart.
Aber für mich war auch Schlittschuhlaufen irgendwann, also es gab damals, das wissen auch noch die wenigsten, dass es am Stadion
auch da hat er trainiert. Der musste immer.
Da gab es die Stadion-Eisbahn. Also mittlerweile gibt es ja nur noch leider das Eisstadion plus diesen Außenring. Und es gab damals am Fußballstadion auch eine Eisbahn.
Ja, da hat er trainiert. Der muss immer vom Mauerweg mit der Straßenbahn bis mit einem dicken Seesack mit seinen ganzen Klamotten rein.
Genau, das hat irgendwann aufgehört. Plus, leider, wahrscheinlich aufgrund des Klimawandels, wahrscheinlich, was wirklich so sein kann, hat auch dieses ganze Schlittschuhlaufen auf den zugefrorenen Weihern und Altarmen aufgehört. Leider. Aber da haben wir noch gespielt. Ja. Eishockey und Schlittschuhlaufen, das war super. Und das war ein Sport, den ich gerne gemacht habe. Aber nur ein Jahr, weil vielleicht ist es heute anders, aber damals war es so, dass dann irgendwann, wenn du halt quasi weitermachen willst, mal abgesehen davon, dass Schlittschuh schon sehr teuer waren früher.
Ja, also so eine Ausrüstung ist, glaube ich, heute immer noch sauteuer.
Ja. Genau, und das war halt so das
Problem. Das ist kein Armsport, oder? Also.
Genau, und das Ding war halt, dass du, wenn du also im ersten Jahr bei mir war es so, dass das quasi gestellt wird.
Im zweiten Jahr hat es richtig Kohle gekostet.
Genau. Und Schlittschuhe, klar, die hast du sowieso dann irgendwann, wenn du sie kaufst, aber dann den Rest halt, ne? Also die ganze Ausrüstung.
Schon.
Helm, Schützer, Trikot, dies, das, Hose, alles. Also da gehört viel dazu und das war dann irgendwann auch zu teuer und deswegen.
Ey, das war ja mit allen Sachen so. Ich war auch Torwart früher irgendwie im Ruhrgebiet, habe dann ja auch für einen großen Verein mal gespielt. Aber wenn du das heute so siehst, irgendwie, was das alles gekostet hat, auch Fußballschuhe und sowas. Wie gesagt, mein Papa war Postbote irgendwie, also uns ging es gut. Also ich habe da mir nie Gedanken drüber gemacht. Die haben auch alles versucht immer zu ermöglichen. Und heute, deswegen bin ich auch super großzügig mit den Kindern und so weiter, was total falsch ist, weil ich kaufe halt wirklich jeden Schwachsinn, was die haben wollen, ja, irgendwie. Aber das finde ich auch, das ist auch so ein schöner Aspekt irgendwie, wenn man über Geld redet und so weiter. Weil natürlich macht Geld nicht glücklich und so weiter, aber es ist halt schön. Ich mit meinen Kindern und so weiter, irgendwie, wenn wir in Urlaub fahren und sowas, das ist ja halt was, ob das jetzt für die wichtig ist, denen ist das ja scheißegal, wie die jetzt fliegen oder was im Hotel die sind und so weiter. Die wollen ja einfach nur im Pool springen. Ja, aber das gibt mir so ein gutes Gefühl, weißt du, wo ich auch stolz drauf bin, auch an meiner Partnerin oder generell irgendwie Leuten Sachen zu ermöglichen. Ich lade auch gerne Leute ein zum Essen und so weiter. Ich finde das geil, dass das heute ging. Ging halt früher nicht. Da musste ich halt jeden, es gab Momente in meiner, und da hatte ich schon einen Hit gesigned irgendwie und habe dann auf einmal nicht viel Geld verdient und dann blieben mal dreimal die Bookings aus. Ich werde nie vergessen, es gab mal, das war nach Punjabi MC schon, ne? Also, weil ich war ja der Angestellte damals bei der. Ich habe da zwar Boni bekommen und so weiter, aber eigentlich haben das Geld andere Leute dann verdient. Und ich werde nie vergessen, ich musste zwei, dreimal Flaschen zurückbringen, damit ich mir die Zugfahrkarte leisten konnte, um nach Darmstadt zu kommen. Weil ich auch missgewirtschaftet hatte, also wohlgemerkt und so weiter, ja, irgendwie mit allem drum und dran selber schuld gewesen, hätte nicht so sein müssen. Ja, aber es sieht heute auch keiner mehr, weil das ist halt irgendwie, ja. Naja, müssen sie aber auch nicht. Alles gut.
Ja. Wir haben eine spezielle Rubrik, Stefan.
Gut, da bin ich jetzt mal gespannt drauf.
Wie, wieso?
Naja, wir haben jetzt gerade gehört, was hier so alles entstanden
ist. Ja, genau. Also ich bin auch, ja.
Deshalb bin ich gespannt, was er sagt.
Genau, okay, so rum, ja. Und zwar haben wir in Sigis Bar eine Jukebox. In Form natürlich einer Spotify-Playlist, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch alle hören können. Und wir geben den Gästen die Möglichkeit, dort Songs draufzupacken. Du hast noch einen Moment Bedenkzeit.
Nee, ich kann ja aus dem FF.
Alles okay. Ja. Aber ich würde einen vorwegnehmen.
Wie viele Songs brauchst du denn?
Wie du willst.
Stopp, Vorsicht. Normalerweise
ja, wichtig,
kannst du so viel sagen, wie du willst, aber hier musst du jetzt, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein.
Ich auch sagen, nee, Stefan, nee, oder was, Stefan. Was, oder was wichtig, wollt ihr wissen, was wichtige Songs für mich in meiner Karriere waren oder was mich so bewegt?
Ja, welche Songs du jetzt sagen würdest, die würdest du da jetzt auf die...
In die Spotify-Playlist nehmen. Ja.
Plus, es kann auch ein Song sein, mit dem du quasi nichts zu tun hast.
Ja, ich sag also hauptsächlich, genau. Also Sachen irgendwie Paul von Dyk, Fallen Angel, würde ich ganz klar sagen, das war ein Ding, was mich sehr gepackt hat damals, irgendwie mit allem.
Gepackt, weil du dabei warst? Nein.
Also nee, da habe ich nichts mehr zu tun. Okay. Ich werde auch nie vergessen, das war am ersten Tag irgendwie in meiner Musikkarriere damals.
Ja.
Und dann bin ich sofort auf die Popcorn, musste ich in Köln damals noch. Da gab es eine Bootsparty und Paul von Dyk, was für mich so der Heiligste war und sowas, hat er aufgelegt.
Ja.
Ja, und ich dachte, wie geil, das ist Wahnsinn und so weiter. Ey, war total geflasht. Aber das ist ein Lied, was mich immer begleitet hat. Ich könnte mehrere Deathpunk-Sachen sagen irgendwie, weil das ja auch so ein Grund war. NWA, Straight Outta Compton, Public Enemy, Fight the Power, Beastie Boys, könnte ich auch mehrere Sachen sagen. Ice-T hat mich auf jeden Fall auch einfach am Anfang dann auch kommerziellere Sachen irgendwie vom Punjabi MC würde ich wahrscheinlich in die Playlist mit rein haben, weil ich selber mit damit zu tun hatte. Da gäbe es jetzt mehrere. Ich könnte jetzt auch noch 10 wichtige Platten in meinem Leben sagen. Dann gab es, es gab immer so Begegnungen in meinem Leben mit einzelnen Leuten, die mich geprägt haben. Zum Beispiel Swedish House Mafia. Also egal, was man... Da gibt's auch keine zweite Meinung. Das sind eigentlich die Death Punks der 2000er. Die haben damals jede Menge einen Club-Hit nach dem anderen gemacht. Club-Hit in unserer Welt. Von Australien bis Amerika kannten die alle. Ich habe die damals kennengelernt. Steve Angelo, der hatte noch in der Küche von seiner Mutter produziert. Und wenn der Bass so laut war, dann haben die Schränke festgehalten, weil das Geschirr drin geklirrt hat. Ja, mit allem drum und dran. Ein paar Jahre später war ich mit denen auf One Last Tour und die haben dreimal den Madison Square Garden ausverkauft. Hintereinander. Und solche Sachen. Ich kenne die halt wirklich von früher, wo die alle noch nichts waren. Und Sebastian Ingrosso hat mich zum Flughafen gefahren ohne Führerschein. Ich dachte mal, wo fährst du denn eigentlich hier so Schlangenlinien? Ja, ich kann gar nicht fahren. Ja, und so Sachen, weißt du, ich kann da, wie gesagt, ich könnte da 3 Bücher drüber schreiben. Ja, aber es gab so einzelne Leute irgendwie, wie ich zu House-Musik gekommen ist, wie zum Beispiel der Übergang war von Trance zu House. Da war ich am Popcom auch bei, da war so ein Radio One, kennt ihr Radio One, BBC? in England, Ready One DJ Sepp Fontaine, der hat das erste Mal so Antoine Clameran gespielt, so hausigere Sachen, und dann hat das irgendwann dann geswitcht. Weil früher war halt alles Trance, Anfang der 2000er, Ende der 90er, ja. Das war ja im Endeffekt witzigerweise gestern, den müsst ihr auch mal einladen, den Rolf Jemelmar. Sagt euch das was? Der frühere Produktionspartner von Mark Spoon.
Nee.
Der hat Jem & Spoon damals gemacht.
Ja.
Time to Burn. Der war gestern auch da irgendwie, witzigerweise, weil er sich mal gemeldet hat, die Studios angucken wollte. Das ist auch mal ein guter Gast für euch. Ja.
Und du gerne, wenn du ihn vorbeischickst zu uns, dann
ja,
gerne.
Ich kann ihn nicht vorbeischicken, ich kann euch eine Adresse geben. Ja, genau. Aber schicken kann ich ihn leider nicht. Ja, aber ich denke, das ist auch interessant. Und es gab immer wieder, weißt du, so einzelne Sachen, die mich geprägt haben. Und ich höre auch immer noch gerne alte Sachen.
Ja.
Ich höre auch gerne 80er-Jahre-Sachen und so weiter. Da gibt es auch zig Sachen irgendwie. Ich fand auch damals so Synthesizer, kommerzielle Synthesizer-Musik gut als Kind. Aha.
Total.
Aha, The Living Daylights. Das war einer meiner, also meine erste Platte, also die würde ich jetzt nicht in die Playlist aufnehmen, weil es schon extrem uncool ist. Die erste Platte, die ich in meinem Leben gekauft habe, war Modern Talking, das Album.
Aber
das ist schon eine harte Aussage, oder? Also irgendwie.
Aber ganz im Ernst, das kannst du ja vielleicht beantworten. Aber erstens kann jeder sagen, was er will, aha, und oder sich drüber, nicht aha, aber sich darüber lustig machen. Aber erstmal war es krass erfolgreich. Es gab so viele Lieder und ist trotzdem, wenn es im Radio kommt und sind sich die Leute drüber lustig machen, jeder kann es irgendwie mitsummen oder singen oder ja, keine Ahnung, was irgendwas. Also da
ganz gut, Take on Me ist gerade einmal rückwärts gemacht und bei The Weeknd. Ja, danke, also irgendwie
danke,
zum Beispiel.
Danke. Ich meine,
Modern Talking.
Auch ja, so. Also ganz kurz, ja, ich spiele es auf Hochzeit manchmal zu einer gewissen Uhrzeit. Und da sind Leute.
Stimmung auf jeden Fall.
Da sind Leute, die machen Stimmung, die tanzen drauf, die feiern das, die normalerweise sagen würden oder vor 5 bis 10 Jahren gesagt, nee, das höre ich nicht. Nee, genau, du hörst es nicht im Auto. Aber auf der Party hörst du es und findest es geil.
Ja, ey, ja, also wie ich sagen, dass ich jetzt Modern Talking Fan bin. Ich finde ja diese ganze Bohlen-Geschichte und so weiter. Habt ihr mal das erste Hörbuch von ihm gehört?
Nee.
Das war echt interessant, weil das auch viele Leute so betroffen hat, irgendwie, die so auch im Musikbusiness sind und sowas. War schon sehr interessant, auch sein Werdegang und so weiter. Ich habe ihn einmal persönlich kennengelernt. Seitdem war ich dann kein Fan mehr von dem, ja, also irgendwie, weil er war wirklich so alles Wichser hier, so irgendwie bei Sodom oder so weiter, ja, ja. Und das fand ich dann nicht gut, aber trotzdem interessante Story, oder? Also mit allem drum und dran, ja, total. Also was er auch Musik gerissen hat und was der alles gemacht hat, ja, aber ich würde mich jetzt nicht als Dieter Bohlen-Fan beschreiben und sowas, aber das war die erste Single, und der zweite Single, den ich gekauft hatte, war tatsächlich, ich meine, das war, ich war da dritte Klasse oder vierte Klasse, also muss das ja Anfang der 80er gewesen sein, ich bin 75 geboren, war der Ghostbusters Soundtrack.
Geil.
Dritte war der Soundtrack von, ich bin auch totaler Soundtrack-Fan, immer schon gewesen, war ja, von The Living Daylights, James Bond. Und das war aha. Nee, das war Duran Duran.
Nee, stimmt.
Nee, das war aha. Oder war es Duran Duran?
Nee, das ist aha, glaube ich.
Ja, das war aha.
Ja.
Aber es gab auch von Duran Duran mal was irgendwie, ja, mit. Ja, also siehst du mal.
Nicht stimmt, es gab einen
ist Song. Ist natürlich jetzt auch schon spät.
Warte mal ganz kurz. Es gab einen Song zum James Bond Film von Duran Duran, da sind die auf dem Eiffelturm, da ist auch das Video,
genau,
da ist dann irgendwie da eine Bombe explodiert und so. Ja, das war aber ein anderer Song. Nee, das, was du meinst, ist, glaube ich.
Das heißt View to a Kill.
Ja.
View to a. Ich will jetzt nicht singen, ja, weil das wäre jetzt schon ein schöner Abschluss hier.
Das, was.
Aber.
Das, was du meinst, ist, also,
ja, aha, und das ist halt so, irgendwie, ich mochte auch, und solche Sachen müsste man eigentlich auch reinschreiben, weil irgendwie, aber weißt du, das ist ja immer so, wenn Leute irgendwelche Playlist of Your Life schreiben und so weiter,
nein,
da kommen ja nur Superlative vor und das ist cool, ja, der coolste Shit von allem, bei mir ist das nicht so. Und das ist gleich das Gleiche mit, ich mochte auch diese Dance-Zeit, wisst ihr noch hier so, CNC Music Factory, ja, I'm Gonna Make You Sweat, boah, und so weiter. Das war eine brutal geile Zeit, fand ich, ja, ja, irgendwie, ja, mit allem.
Das lege ich heute noch auf.
Ja? Ey, jetzt müssen wir eigentlich noch machen. Auch hier so Corona Risen of the Night habe ich heute noch gehört. Da dachte ich so, ey, jetzt müssen wir einmal Nummer 9 machen. Ja, war ja riesen Hit. Ja, aber ich weiß schon, was ich meine. Es ist so eine Mischung irgendwie. Ja, es gab immer viele Sachen, die aus der Szene kamen, aber ich war immer auch eher influenced bei großen Hits. Ne?
Ja,
ja.
Also ich möchte einen Song draufpacken, der passt jetzt halt ins Thema, als wäre es gefaked oder als wäre es geplant, aber ich muss an dieser Stelle Swedish House Mafia mit Don't You Worry Child drauf machen.
Ja, weil, also bei mir also hundertprozentig auch dabei.
Ja.
Aber der Swedish House Mafia war ja dann auch, also diese Story dahinter ist, ich habe diesen drei Leuten ihren ersten Plattenvertrag, großen Plattenvertrag in ihrem Leben gegeben. Ja, Axel, Angelo und Grosso. Ja, also ich habe jahrelang deren Labels gemacht, Size, Refune, Extone und so weiter für GSA, also Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja.
Und irgendwann Swedish House Mafia, also die haben bei mir immer so 5.000 Euro pro Dings gekriegt und wo dann Don't You Worry Child kam, beziehungsweise Swedish House Mafia explodiert ist, haben die auf einmal eine Million bekommen, ja, von Universal.
Aber ganz
da waren wir auch raus. Das war übrigens auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich will mal mit größeren Labels arbeiten, weil wir brauchen so einen Hintergrund irgendwie, weil wir dürfen so Leute nicht verlieren.
Aber das war doch der Abschlusssong.
Don't You Worry Child.
Ja.
Ja, das war glaube ich nicht geplant, weil okay. Also dass das der Abschlusssong wird. Die haben sich halt untereinander verstritten. Sind jetzt wieder miteinander, die kommen ja im November auch hier hin, ne? Müssen wir auch hin. Ja, das ist auch.
Wenn du sagst, müssten wir auch hin,
dann müssen wir auch hin, dann nehme ich euch auch mit.
Finde jetzt. Wann kommen die?
Ich glaube im November oder im Oktober und sowas. Wenn ich da wieder fit bin, kann man da gerne hin, weil das ist halt einfach auch showmäßig bombastisch, weil? Das ist
ich
halt,
möchte nur den einen Song hören. Ne? Ich komme nur wegen Don't You Worry Child.
Ja, du kannst ja so lange dann kannst du wieder rausgehen.
Ja, genau.
Nein, die haben super viele Sachen
auf gemacht. Auf jeden Fall, so definitiv. Aber
auch als Einzel-DJs, wie viel yeah. Sachen die geschrieben haben. Und auch die wurden teilweise von irgendwelchen Underground-Lappen, ja, irgendwie angefeindet und so weiter. Ja, ich habe auch so einmal gesagt, so, ey, die haben mehr für Haus gemacht, irgendwie, als du in deinem ganzen Leben nur ansatzweise was reißen könntest. Und das ging auch einem großen DJ. Ja, die haben so viel irgendwie Haus und so weiter irgendwie oder Dance-Musik irgendwie publik gemacht. David Guetta auch. David Guetta ist, der hat den amerikanischen Markt geöffnet damals. Der hat es auch klar gemacht. Klar kam erstmal Techno, kam aus Detroit, ja, wissen wir alle und so weiter. Aber diesen kommerziellen Markt, dass es diese Superlative gibt, dass die ganzen, es ist ja nicht so, dass die Techno-DJs oder so weiter oder Underground-DJs irgendwie nur 3 Euro bekommen und so weiter. Das sind ja auch Leute, die 100.000 Euro nehmen am Abend mittlerweile, ja?
Yeah.
Ja, irgendwie mit allem drum und dran und sowas, ja? Und deswegen irgendwie, klar müssen die ihr Feld verteidigen und müssen immer einen erzählen, ja, cool, uncool und bla 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 und so weiter, ja? Aber der David Guetta hat ganz, ganz klar diesen amerikanischen Supermarkt aufgemacht, ja? Als Erster.
Aber berechtigt, finde ich auch.
Ja, berechtigt, na klar. Und da sind viele gefolgt. Eigentlich müsste das Wort, einzige Worte, was wir mit dem haben, sagen, ey, danke, David. Und nicht in den 3 Harmonien, bla, und so weiter, irgendwie. Ja, ist halt irgendwie.
Aber ist doch immer so.
Du ja, hast ist ja auch scheißegal.
Nee, aber du hast doch irgendwo anders.
Aber wir müssen das ja auch ein bisschen Hate hier reinbringen und so weiter, weil nur positive Sachen will ja keiner hören.
Ne? Nee, genau. Wir müssen ein bisschen Hate reinbringen und damit es hier kontrovers wird. Aber Fakt ist, also der Song, Swedish House Mafia. Plus, ich habe auch, also ich hatte ja wirklich mit dieser Art, oder mit dem Genre der Musik nicht viel zu tun, aber ich fand die Vocals geil, der Gesang war geil, alles geil, plus dieses, obwohl es eine Musikrichtung ist, die ich sonst nicht privat oft höre, ne, war das für mich so, ich so, okay, danke, ciao, plus das Video noch mit dem, klar war es so ein bisschen, ne,
das ist mit dem Kiesball, wo die gespielt haben.
Ja, mit dem
Hubschrauber. Ja, gut, aber das ist ja auch einfach Abriss. Mal Musikgeschichte gewesen.
Ja, ja, genau.
Da sind 120.000 Leute oder sowas.
Ja, aber auch das wusste ich ja nicht.
Ja, die haben da gespielt.
Ich weiß,
ist halt das Ding. Und deswegen ist das Video zu dem Ding gewesen.
Ja, aber ich habe ja keine Ahnung,
was da kannte aber noch keiner Don't You Worry Child. Das haben die dann einfach auch gespielt, erst einmal oder sowas.
Ja, genau. Aber ich habe ja auch keine Ahnung, was da gerade passiert.
Ja, ich kenne, wie gesagt, nur, ich habe eine alte Rechnung gefunden von 2004. Ja, von 2004. Da haben Dabro und Klein, das war damals hier der Frank und ich, ja. Axwell, Angelo Ingrosso, also Swedish House Mafia, Mogwai und Tocca Disco, was auch so bei Sonics von mir waren, auch große DJs, ja. Und wir haben zusammen 2.900 Euro bekommen. Zusammen.
Brutto.
Ja, das weiß ich nicht mehr. Da müssen wir mal nachgucken. Ich glaube, freies Saufen haben wir auch. Aber ja, weißt du, ich meine, das ist halt so, das vergessen die Leute immer alle.
Ja.
Die Leute sehen immer nur dann irgendwie Endergebnisse. Die haben sich auch jahrelang den Arsch abgearbeitet und sowas mit allem drum und dran. Und haben kein Geld gehabt und sowas. Eric Pritz, Call on Me. Ich meine, der konnte früher nur nicht mal mit seinem Namen einen Kaugummi kaufen. Ja, irgendwie mit allem drum und dran. Aber die haben halt immer geile Sachen gemacht und getan. Ja. Naja, so.
Kommt immer noch drauf, oder?
Ja, den nehme ich. Ich
bin nimmst den Tool, ja?
So Call viele me. Lieder in meinem Kopf.
Der passt zu dir gerade. Mit dem Aerobic-Video.
Ja, geil. Ja, aber das sind so Sachen, die man wirklich, aber auch alle, wie gesagt, so, auch wenn man so ein bisschen im anderen Musikbereich unterwegs war, zumindest zu der Zeit auch, wie gesagt, das war trotzdem immer da. Und die ganzen Namen, die du eben gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, ob ich von denen ein Lied sagen könnte, aber
Hey, ich könnte euch jetzt, ich bin mir ganz sicher, wenn ich jetzt hier mein Handy rausholen würde oder die Anlage anmachen würde,
ja,
würde sagen, guck mal, das war von mir, das können wir eigentlich jetzt nochmal machen. Nee, machen wir nicht mehr. Aber ich muss auch gleich immer irgendwann nach Hause, sonst kriege ich gleich die rote Karte, weil ich muss morgen um 7 Uhr auch die Kinder zur Schule bringen mittlerweile. Nein, aber das Ding ist halt irgendwie, ich bin mir ganz sicher, dass du die kennst und so weiter.
Ich meine,
weil
die Namen sagen
Radio liefen und so und weiter.
Ich bin mir sicher, ohne Scheiß, du würdest jetzt 10 Songs anspielen und er würde bei 8 davon ausrasten.
Sieht doch gar nicht so aus jetzt gerade.
Ja. Nee, du siehst nichts, aber ich weiß es. Doch, ich weiß es.
Nee, aber das ist halt. Ja. Aber so eine Playlist machen wir. Also habt ihr so eine Spotify-Liste dann?
Ja, genau. Wir haben eigentlich von allen, da sind mittlerweile, was weiß ich schon.
Dann werde ich nochmal einen Tag morgen sinieren.
Gerne.
Wenn ich im Krankenhaus bei meiner Therapie bin, da fallen mir bestimmt noch ein paar Sachen ein.
Gerne. Dann können wir deine eigene machen. Nochmal. Zusätzlich. Ja, nee, hast du bestimmt auch, oder?
Wir liefern dir nach, auf jeden Fall. Ja. Stefan, magst du noch was Abschließendes sagen? Irgendwas?
Nee, ich freue mich, dass ihr da wart. Wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht, auch gerade wegen dem Frankfurt-Bezug und so weiter.
Wir müssen uns bedanken für die Einladung. Weil
nee, also alles gut.
Wie gesagt, erste Mal
wie gesagt, immer gerne Frankfurt, immer Fahne hoch, immer alle gemeinsam, ob das jetzt Podcast ist oder mit allem und so weiter. Ich finde, wir müssen uns alle viel mehr unterstützen.
Ja.
Das heißt jetzt nicht, dass wir alle hier morgen mit dem Hip-Hop-Typen irgendwie einen Track machen müssen und so weiter, aber es geht so ein bisschen darum, irgendwie die Fahne, die Ehre hier mit allem auch so ein bisschen hochzuhalten, weil leider gehen halt sehr, sehr viele Leute hier weg, weil sie denken, sie können nichts werden. Das habe ich ja vorher auch schon mal gesagt. Das finde ich super schade.
Ja, ist auch echt so.
Ich war heute, wie gesagt, mein Sohn ist auf dem Musikgymnasium. Also da gibt es ein Gymnasium hier mit Musikschwerpunkt, auch hier bei uns im Westend, ja, und jetzt in der Musikklasse. Und da habe ich mich heute auch mit dem Musiklehrer unterhalten und habe gesagt so, ey, schick deine Leute vorbei, also schick deine Klassen vorbei, hol dir ins Studio rein. Ich finde das geil. Das ist für mich irgendwie, das ist natürlich mal ein Tag dann verlorene Arbeitszeit oder so weiter, aber wir müssen die jungen Leute ranholen.
Auf jeden
Fall. Ja, und das ist auch so eine Aufforderung für Leute, die das hören und so weiter. Scheut euch nicht, also das heißt nicht, bitte kommt nicht alle vorbei, weil ich habe natürlich auch Links und so weiter, aber schickt eine E-Mail, wenn ihr Songs haben wollt und sowas. Wir haben ja mehrere Mitarbeiter, wir hören uns alles an. Talent gibt's überall, seid nicht beleidigt, wenn wir sagen, ist nichts für uns oder so weiter. Ja, das gibt's ja auch. Ja, irgendwie mit allem, aber ich will noch irgendwie, ich würde gerne den nächsten Robin Schulz nochmal haben. Ja, irgendwie. Wir haben natürlich auch viele Sachen falsch gemacht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Gute bei uns, dass wir wirklich auch schon jeden Fehler mal gemacht haben, weißt du? Also auch schon viele Sachen falsch gemacht haben, was wir jetzt an die jungen Leute weitergeben und sagen, ey, glaub mir, so und so geht's nicht. Sei es vom Künstlerischen, aber auch so dumme Sachen wie Steuern zahlen oder sowas, oder? Weil die kriegen dich auf jeden Fall, ja?
Ja.
Ja, das ist halt, egal was du denkst, bist cleverer, das ist halt das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, und da gibt's halt, ich meine, gibt's ja nicht nur im Musikbereich, ja?
Ja.
Ja. Deswegen heißt es auch Musikbusiness. Du musst beide Facetten gut machen. Musik, aber auch Business. Sonst bist du einfach nur Musiker.
Ja.
Amen.
Genau. Amen. Tja, Tobi, dann lehne ich mich an der Stelle fast zurück und würde dir die letzten Worte überlassen, wo du vorhin schon angekündigt hast, dass die schwer werden.
Die werden heute schwer, weil Stefan hat schon sehr viele letzte Worte heute hier gebracht, die ich auch von der Thematik her hier und da schon mal angesprochen habe, aber ich muss sagen, heute hat es das alles nochmal auf ein anderes Level gebracht und vielleicht das nochmal als Motivation zu sehen, auch wenn du sagst, das ist nur ein Teil dieser Leidenschaft für Musik, aber einfach zu sehen, was möglich ist und dieses nicht aufgeben, weitermachen und dieses, was du auch gesagt hast, ich bin auch immer einer gerne, der auch zurückblickt und auch so Vergangenheit schwelgt, wie man so schön sagt, aber du hast halt schon richtig gesagt, von das, was gestern war, von dem, was erreicht wurde, das bringt dir morgen nicht mehr viel. Das ist deine Basis, ja, okay, aber es geht immer weiter, um nach morgen zu schauen und weiterzumachen und jeden Morgen aufzustehen und diesen Hunger zu haben, diesen Drang zu haben, was zu machen und zu erreichen. Und ich finde, das ist, Stefan kann es vielleicht nicht so nachempfinden, aber in dieser heutigen Welt ist es so, dass dieses eingelullt werden in dem Ganzen immer sehr, sehr schnell gehen kann. Und ich finde, da muss man immer irgendwie wach bleiben und das, meine letzten Worte gehen ja auch immer an mich selber und das war sehr inspirierend, muss ich sagen, mit dem, auch, dass es halt nicht um in erster Linie um dieses Business geht, sondern immer um diese Leidenschaft, um das, was einen bewegt, weiterzumachen und sich selber so zu verwirklichen, dass das nicht aufhören darf, auch nicht egal mit Rückschlägen und allem drum und dran, sondern, und das war heute nochmal auf einem ganz anderen Level inspirierend, muss ich sagen. Das waren heute meine letzten Worte. Ist ein bisschen konfus, aber es war auch alles ein bisschen viel, muss ich sagen, was alles. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch Stunden weiter zuhören, aber vielen Dank nochmal an dich.
Ja. Das hast du schön gesagt, Tobi.
Wir machen das in ein paar Jahren nochmal, wo es einfach heißt, was ist eigentlich aus Stefan Dabrock geworden? Was wie im Spiegel letzte Zeit.
Gutes Divide, Sigi nochmal, gell? Hier, was ich sagen wollte, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend mit dem Stefan Dabrock. Das ist echt ein netter Kerl hier, weißt ja, schnapp mir die Leute mal nochmal ein bisschen und mal kurz quatschen, wie es so war und wie die Nüsse so sind, gell? Da habe ich schon mal gefragt, ob er mal hier bei der nächsten Feier, die ich mache ja ab und zu da Feier, weißt du, ob er da, nenne mal den Robin Schulz fragen kann, ob er da so ein bisschen Musik auflegen kann, weißt du, aber halt nicht das Elektrozeug und so, sondern, weißt du, was die Leute hören, so Helene Fischer, Andrea Berg und so, weißt du, so, ich hatte nur noch Schuhe angedönt und so. Da hat er gesagt, er fragte mal, ich weiß jetzt nicht, ob er es ernst meint, aber war auf jeden Fall ein netter Kerl, gell? Also, bis nächstes Mal, gell? Das hier geht.